Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Wir haben heute 4 Vortragende und verschiedene Themen. Und bevor wir offiziell anfangen, möchte ich euch nochmal auf die Dienste von ulm.ccc.de hinweisen. Wir haben im Zuge der Dezentralisierung natürlich einen Java-Daemon am Laufen. Das heißt, ihr könnt über unsere Infrastruktur kommunizieren. Ich habe sogar mal den richtigen Lichtschalter.
Unten.
Tafel 1, Tisch. Der wir sehen, was wir sehen wollen. Ich habe mich hier beim Java-Client eingeloggt. Das ist der java.ccc.de, meine Java-Ressource. Und mich hat es rausgeworfen, weil ich wieder rausgefallen bin. Dankeschön. Und natürlich treiben wir die Dezentralisierung voran, aber natürlich dürfen wir uns nichts unterhaken, wenn ihr einen Java-Account haben wollt, ganz exklusiv, mail@ulm.ccc.de. Was?
Es ist java@ulm.ccc.de.
Wir haben das mal im Zuge von zu viel Spam im Webinterface abgeschaltet, dass man sich einen Client abgeschaltet. Und irgendwann mal wird jemand Trademark ein Webinterface reinklassen und sich selbst einen Account legen kann. So lange schreibt man E-Mails. Was wir auch noch haben, ist eine vereinsinterne Infrastruktur, ein Virtualisierungshost. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Dienst habt, den ihr cool findet und anbieten wollt, dann meldet euch. Wir haben öffentliche IP-Adressen, Rechenleistung, genug Arbeitsspeicher. Zum Beispiel einer Dienst, an dem ich gerade experimentiere, ist der ZipProxy. ZipProxy ist auch der Name von einem Stück Software. Die Idee besteht darin, ich habe ein ortiges Endgerät, ungefähr so eins wie hier in meiner Tasche, wo der Browser einfach nichts taugt. Und die Idee ist, ich rufe eine Webseite auf und ich möchte einerseits, dass die Webseite komprimiert wird, ich möchte, dass die Bilder heruntergerechnet werden, ich möchte sowas wie AdBlock Plus, dass mir bereits URLs rausgefiltert werden und das alles soll diese Proxy leisten. Und das wird nachher mal als Dienst auf dem VM-Host laufen, als Angebot für die Öffentlichkeit. Wenn ihr eine Idee habt für einen genialen Dienst, meldet euch bei uns, wir haben die Ressourcen. Es gibt ein paar Dienste, die bewerben wir nicht so, weil sie uns intern liegen. Wir betreiben auch einen DNS-Server. Den habe ich zuletzt gebraucht, als ich Daten über DNS tunneln wollte. Die Leute, die auf Don't Panic einen Account haben, haben automatisch in ihrem Home-Verzeichnis einen Ordner namens public-html. Können die Webseite reinpacken und Sachen sehen. Und natürlich haben wir auch Access-Logs für alles, was Radio angeht. Wir können eure Browser nachverfolgen. Wir haben die Infrastruktur. Nutzt sie. Danke.
Ja, also heute in diesem Chaos-Seminar, da machen wir Lightning Talks, das heißt, jeder macht eigentlich so kurze Vorträge und ich fange wohl an. Also ich erzähle euch was über negative Wahrscheinlichkeiten. Ja, und bei negativen Wahrscheinlichkeiten, dann denkt man doch mal, was für ein Unfug, das gibt es ja gar nicht. Und das haben sich relativ viele gedacht. Und naja, so Banken, da haben wir meistens Modelle, wie man halt irgendwie einen Preis von bestimmten Verträgen ausrechnen kann. Und naja, so vor einem halben Jahr wurde eben Leitzins mal negativ und da sind denen diese Modelle total in die Luft geflogen. Und also am Ende ist halt noch das Richtige rausgekommen, aber in so Zwischenschritten hat die dann plötzlich negative Wahrscheinlichkeiten. Und das würde man ja nicht erwarten. Und so ein Kerl, Gabor Szekely heißt der, der hat einen ziemlich coolen Artikel in Wilbert Magazine geschrieben und auf dem basiert jetzt, was ich euch erzähle. Naja, ich habe irgend so einen Zufallswert, ich habe x. Und dann gibt es da eine sogenannte wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion. und die nenne ich GX, also für Generating Function. Und die schreibe irgendeine Variable Z, also dieses X hier, das ist die Zufallsvariable. Und das definiere ich als den Erwartungswert von Z hoch diese Zufallsvariable X. Und das kann man eben auch schreiben als Summe und dann eben über alle Ereignisse, also n gleich 0 bis unendlich. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass x n ist, mal z, das ist dieses z, also diese formale Variable, hoch n. Und da summiere ich einfach über alle Wahrscheinlichkeiten. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe irgendeine Münze, x, und das ist eben eine Zufallsvariable aus 0 und 1, und die hat für beides die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ja, was kommt da raus? Px von z. Da muss ich jetzt als erstes Px von 0 anschauen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 0 ist. Und das ist 1/2. Also habe ich 1/2 mal z hoch 0. Und dann ist gleich noch für n gleich 1, also plus. Und dann die Wahrscheinlichkeit, also px1, also die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 ist, ist auch 1/2. Dann steht hier 1/2 und dann mal z hoch 1, also z. Und die anderen, naja, hier 2, 3, das gibt es nicht. Weil x ist eben eine Münze und aus 0 und 1. Und das hier wäre jetzt diese erste wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion nur für die Münze. Und das können wir natürlich weitermachen. Und zwar schauen wir uns jetzt irgendwie so eine Doppelmünze an. Das nenne ich Doppelmünze und damit meine ich die Summe aus zwei Münzen. Also ich habe einen so einen x1 und einen x2. Und dann schaue ich mir jetzt an, mache ich mal hier drunter, g von x1 plus x2 von mit diesem formalen Variable z. Naja, was kommt jetzt daraus? Jemand von euch? Hat jemand Ideen? Ja?
1/4 plus 1/5 plus 1/2 z Quadrat.
Also dieses 1/4, das ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe von zwei Münzen 0 ist.
In der Mitte 1/2 und hinten 1/4.
Genau, genau. Und dieses 1/2, das ist eben die eine Münze plus die, also die eine Münze kann 0 sein, die andere 1, oder andersrum, dass die erste dann 1 ist und die zweite 0. Und hier hinten, das wäre auch wieder 1 und 1, also 1/4 z Quadrat. Genau, ja. Und das hier ist erstaunlicherweise sowas wie 1/2 plus 1/2 z mal 1/2 plus 1/2 z. Was jetzt ja die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion von einem Münze war. Und das kann ich hier noch hinschreiben, gx1 von z mal gx2 von z. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, funktioniert das hier immer so, dass wenn ich hier ein Plus habe, es jetzt dann einfach in die Einzel nehmen und die mal hintereinander schreiben kann. Und das funktioniert meistens, also wenn diese xi unabhängig sind. Das kann ich auch mal schnell nachrechnen. Also ich habe irgendwie gx1 plus x2 von z. Das war ja definiert als dieses hier oben, der Erwartungswert von z hoch x1 plus x2. Und hier sieht man jetzt ja schon, dass das gleich mit z hoch x1 mal z hoch x2. Und wenn die unabhängig voneinander sind, kann ich den Erwartungswert auseinanderziehen. Also dann habe ich hier z hoch x1 mal der Erwartungswert von z hoch x2 und das ist dann das gleiche wie das hier oben. Genau. Ja, dann mache ich mal auf der anderen Tafel weiter. Noch nicht, nee. Also noch sind das alles ganz gewöhnliche Wahrscheinlichkeiten. Ich habe eben hier immer dann diese 1/2, das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das 0 bzw. 1 ist. Und ja, das sind eben diese einzelnen Summanden oder Koeffizienten in dem Polynom.
Was passiert denn noch, wenn
Z variiere oder was würde ich da einsetzen für Z, wenn ich dann tatsächlich damit rechne?
Also eigentlich ist das nicht gedacht zum Einsetzen, weil es eben wirklich nur so eine wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion ist. Aber man kann auch tatsächlich Werte einsetzen, wie eben 1 und 2, kommt halt irgendwas raus.
3
auch, ja. Also als Mathematiker schaut man sich das eher an, wirklich als Funktion, als Polynom, und man wertet das eigentlich nicht wirklich aus.
Das ist eine blöde Frage vielleicht, aber was wäre die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion für die Poisson-Verteilung? Kann man die geschlossen darstellen?
Die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion für die Poisson-Verteilung?
Das Produkt von 1 plus immer kleiner. Nee, ich dachte, das wäre vielleicht so.
Naja, du hast halt in diesen einzelnen Koeffizienten immer die Wahrscheinlichkeit, dass es 1 ist, mal z hoch 1, plus die Wahrscheinlichkeit, dass es 2 ist, mal z Quadrat, plus ja, die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so weiter.
Von irgendwas können wir dann sofort geschlossen darstellen, aber Passwort, das ist ja dann ein Grenzwert.
Weiß ich nicht, ob das geht. Müsste eigentlich gehen, irgendwie als Grenzwert.
Probieren wir auch.
Ja, also das hier ist jetzt eigentlich nur für Diskrete, man kann das bestimmt noch verallgemeinern genug. Na gut, aber was ich euch eigentlich erzählen will, also Münzen, ist relativ langweilig, Doppelmünze auch, halbe Münzen sind ziemlich cool. Also hier, das kann man ja vielleicht auch so interpretieren, ich habe hier irgendwie, warum nenne ich das überhaupt Doppelmünze und nicht zwei Münze? Naja, ich habe hier irgendwie 3 Seiten sozusagen, das kann 0 sein oder 1 oder 2, also kann ich irgendwie sagen, ja, eine Doppelmünze hat 3 Seiten. Und eine Seite hat Wahrscheinlichkeit 1/4, die andere Seite hat 1/2 und die letzte Seite hat auch wieder Wahrscheinlichkeit 1/4. Ja, und mit Halbmünzen, da wird es noch ein bisschen kurioser. Also wie überlege ich mir das? Ich habe irgendwie eine halbe Münze y oder eben dann auch wieder mit so Koeffizienten unten dran, y1, y2. Und naja, was ist eine halbe Münze? Ich habe irgendwie y1 plus y2 soll eine ganze Münze sein. Weil deswegen ist ja eine halbe Münze, weil wenn ich 2 davon habe, habe ich eine ganze. So, wie funktioniert denn das mit diesen? Das haben wir hier vorher geschrieben, dass wenn ich die in der Summe hier unten habe, kann ich die einfach aufziehen. Also das hier wäre jetzt y1 plus y2 von z ist sowas wie g von y1 von z mal g von y2 von z. Und die hier, naja, die sollten ja das gleiche sein. Das ist zwar nicht genau die gleiche Münze, aber sie hat schon die gleichen Wahrscheinlichkeiten. Also habe ich dann das g von so einem y von z. Eigentlich sollte das ja dann sein, die Wurzel von gx von z. Weil, ich meine, hier habe ich das irgendwie zweimal. Also wenn ich hier dann die gleiche Münze hätte, wäre das ja irgendwie im Quadrat und dann mache ich von beiden Seiten Wurzeln und dann steht hier ein gy von z und hier eben die Wurzel dann. Und das kann ich ausrechnen. Und zwar stecke ich dann hier rein 1/2 plus 1/2 z. So. Jetzt muss ich das auch als so eine Summe wieder oben hinschreiben. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich mache das vielleicht eher hier. Das eine ist, ich nehme einfach so eine Taylor-Approximation und rechne das mal aus. Und naja, dann kommt raus irgendwie 1 durch Wurzel 2 plus 2 durch Wurzel 2, z. Das, wenn ich meine eigene Handschrift nicht lesen kann. Plus z Quadrat durch 8 Wurzel 2 minus. Nee, plus wieder, z hoch 3 durch 16 Wurzel 2 minus 5 z hoch 4 durch 128 Wurzel 2 plus irgendein Restterm mit z hoch 5. Ja, und das kann man sich jetzt ja schon anschauen. Also das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass 0 rauskommt. Dieses hier, also 1 durch Wurzel 2, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass 1 rauskommt. Und dieses hier so minus 1 durch 8 Wurzel 2, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 rauskommt. Das sieht jetzt ja schon so ein bisschen komisch aus, da mit diesem Minus davor. Und das wäre dann eben eine negative Wahrscheinlichkeit in dem Fall. Also das hier war mit Taylor. Und jetzt können wir ja sagen, hier, ja, der Taylor, trauen wir nicht so ganz, versuchen wir es irgendwie anders. Und zwar kennt ihr vielleicht noch den binomischen Leersatz. Das ist eben x plus y in Klammer hoch n, ist halt auch so eine Formel. Und das hier ist ja sowas Ähnliches, also 1/2 plus 1/2 z in Klammer hoch 1/2. Und da kommt dann dieses hier raus, 1 durch Wurzel 2 mal Summe n gleich 0 bis unendlich. Dann 1/2 über n mal z hoch n. Und das kann man noch weiter ausrechnen. Also insbesondere dieses 1/2 über n, können jetzt manche sagen, so, ja, so ein Binomialkoeffizient, der ist ja eigentlich nur für natürliche Zahlen definiert. Also man kann das schon erweitern, dass das Sinn ergibt, aber man kann es auch ein bisschen schöner schreiben. Und zwar gibt es da diese Katalan-Zahlen. Das ist halt auch so eine Folge wie Fibonacci-Zahlen oder irgendwelche anderen.
Kommt das gleiche aus beim Taylor?
Ja, eigentlich kommt das gleiche aus beim Taylor. Aber ich habe mir dann so eine schöne explizite Formel. Ja, minus 1 hoch n minus 1, Wurzel 2 mal cn minus 1 durch 4 hoch n mal z hoch n. Und diese cn, das sind eben Katalanzahlen, also insbesondere sind die alle positiv. Schreibe ich mal hier hin, cn, das kann man eben auch definieren. Das wäre 2n über n durch n plus 1 für n größer gleich 0. Und hier c minus 1, das ist noch minus 1/2. Das ist, glaube ich, nicht Standard, dass man es so definiert. Das ist einfach, dass es hier schön aussieht und dass ich hier überall c n minus 1 hinschreiben kann. Ja, also das hier wäre jetzt einfach nochmal das gleiche wie beim Taylor, aber jetzt explizit. Und das hier sieht man schon, ist alles größer als 0. Und hier kommt halt, jedes zweite hat jetzt irgendwie eine negative Wahrscheinlichkeit. Also wenn man das jetzt irgendwie so anschaulich interpretiert, könnte man sagen, die halbe Münze, die hat unendlich viele Seiten und jede zweite Seite hat irgendwie so eine negative Wahrscheinlichkeit, dass die auftaucht. Und das kann man natürlich noch so ein bisschen weitermachen und kann gucken, ja, ergibt es wirklich Sinn, wenn ich jetzt alle Wahrscheinlichkeiten summiere, was kommt dann raus? Ja, dann kommt halt tatsächlich 1 raus und ja, das halt funktioniert schon irgendwie. Ja, genau, und funktioniert. Nimmt man in der Finanzmathe, in der Quantenphysik kann man es auch benutzen. Und ursprünglich kommen diese Wahrscheinlichkeiten eigentlich auch von so Axiomen, dass eben irgendjemand gesagt hat, Wahrscheinlichkeiten müssen auf 1 summieren, müssen immer größer als 0 sein. Und so wie man früher vielleicht auch gesagt hat, ja, Zahlen können nur ganz sein, müssen immer größer als 0 sein. Und irgendwann ist jemand hergekommen und hat gesagt, ja, ich kann auch Brüche bauen und ich kann negative Zahlen anschauen. Und gerade sind wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch so ein bisschen an diesem Punkt, dass wir sagen, naja, negative Wahrscheinlichkeiten könnte man auch machen, funktioniert wahrscheinlich auch und versucht eben das dann zu fundieren. Ja, vielen Dank.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, Frage.
Und zwar ist ja diese erzeugende Funktion, wenn du da dieses x einsetzt, Artefakt davon, dass du x als 0 und 1 wählst. Eigentlich heißt x ist ja nur, sind zwei Werte. Es kann Kopf und Zahl sein oder so bei einer Münze. Ne?
Ja.
Könnte auch 1 und 2 sein. Oder
ja.
So. Dann kriegst du ganz andere Funktionen.
Ja.
Das stört mich.
Nee. Also nochmal wiederholt für die Kamera. Die Frage ist, diese Wahl von x da oben 0, 1, die ist ja irgendwie künstlich und man könnte auch irgendwie 5 und 6 nehmen oder 1 und 2 oder sowas in der Art. Oder 8 und 100, ja. Und das stört eigentlich nicht, also solange man das eben konsistent nimmt für die Variablen, die man hat, dann kommt schon irgendwie das Gleiche raus. Und so wie man eben die Zufallszahlen selber untersuchen kann, kann man eben auch die wahrscheinlichkeitserzeugenden Funktionen anschauen. Also die sind irgendwie homomorph. Ich meine, das ahnt man hier jetzt ja schon so ein bisschen, wenn ich diese Zufallszahlen hier addiere, dann kann ich auch die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion multiplizieren. Das funktioniert schon. Da gibt es auch so eine ganze Theorie drumherum. Was? Was die Theorie? Wahrscheinlichkeitstheorie. Nee. Ja, noch mehr Fragen. Dann gebe ich ab an den Nächsten.
Das mit dem negativen Zeug, da ist schon lange her, da habe ich mal gelernt, es gibt nur positive Temperaturen und irgendwo gibt es einen absoluten Nullpunkt. Wenn man das dann schön theoretisch aufdröselt, kann man nachrechnen, dass im Laser, wenn die, wenn er gepumpt ist, also im nicht natürlichen Zustand, kommt auch eine negative Temperatur raus. Bitte? Ich brauche kein Beamer, ich erzähle nur was. Also mein Vortrag, achso, eigentlich kannst du dir Zeit lassen. Mein Vortrag kommt eigentlich von dem Vorschlag auf der Mailingliste. Ich habe da mal gemeint, es wäre irgendwie sonderbar über Moral und Hacking und Wissenschaft zu reden. Und dann hieß es, mach doch mal einen Vortrag drüber und den kann man aber nicht so weit ausdehnen. Ich kann da auch nicht so viel dafür erzählen, deshalb erzähle ich einen kleinen Impulsvortrag und hoffe dann, dass aus dem Publikum einiges an Beitrag kommt. Und zwar geht es um das Thema, Geheimhaltung von Forschungsergebnissen pro und contra. Mein persönlicher Ausgangspunkt zu diesem Thema war, ich habe vor ungefähr 3 Jahren, 2012, angefangen mit Lua zu beschäftigen. Lua ist eine Programmiersprache, kann ich jedem nur empfehlen. Ist sehr verbreitet in der Spieleindustrie und in Embedded-Systeme. Ich habe dann auch mich beruflich damit ein bisschen beschäftigt und irgendwann mal ging es halt so ein bisschen ans Eingemachte und ich wusste, ja, es gibt ja relativ viel Programmierer. Andererseits war so in den üblichen Quellen im Internet öffentlich zugänglich nur sehr wenig an irgendwelchen schön ausformulierten Snippets zu finden. Woran liegt das? Ja, eben genau daran, dieses Lua wird eben verwendet in der Spieleindustrie, also proprietäre Software, wo möglichst versucht wird, einen kleinen Vorteil zu behalten gegenüber der Konkurrenz. Und bei Embedded-Systemen ist es eben auch sehr einfach, die Software so mit dem Gerät zu verheiraten, dass man sie nicht unbedingt lesen kann. Und damit hat man auch einen großen Vorteil, wenn man jetzt sein Know-how schützen kann. Natürlich blöd für mich, als der es gern wüsste, wie es funktioniert. Aber es ist eben, so meiner Meinung nach, ein Fehler im System oder überhaupt dieses System. Forschung, wer macht Forschung? Forschung muss irgendwie bezahlt werden. Der die Forschung bezahlt, möchte ja, dass es sich irgendwie wieder bezahlt macht. Also möchte natürlich nicht, dass die Forschungsergebnisse dann jedem zugänglich sind, sondern möchte sie gern für sich selber nutzen. Genau, je nachdem, wie man fragt. Also ich freue mich schon, aus dem Publikum kommt schon das Erste.
Kann ich ein MP3 als Beispiel reinwerfen?
Nein, ich möchte mit was ganz anderem, mit was ganz altmodischem starten. Und zwar mit dem Kompass. Ich weiß nicht, auf Kompass kennt jeder die Erfindung, zeigt nach Norden. Und Magnetkompass, ganz altmodisches Zeugs. Erst wenn man versucht herauszufinden, wer das erfunden hat und wann das erfunden wurde. Ja, es gibt schon vor Christus irgendwie Aufzeichnungen, die sagen, ich habe da eine Magnetnadel schwimmen lassen und die zeigt ungefähr nach Norden. Aber es wird nicht möglich sein festzustellen, wann die das erste Mal wirklich in der Schifffahrt militärisch insbesondere eingesetzt wurde, weil dieser Vorteil, ich weiß immer, wo Norden ist, auch wenn es Nebel hat zum Beispiel, wenn ich die Sterne nicht sehe, dann kann ich außerhalb der Sichtweite vom Land fahren und habe gegenüber den Gegnern, die das nicht können, einen riesengroßen Vorteil. Das ist eigentlich die Erklärung dafür, dass der Kompass so lange geheim gehalten wurde, dass eigentlich keiner mehr genau nachvollziehen kann, wer ihn wann das erste Mal eingesetzt hat. Ja, ich will auch noch ein paar Thesen in den Raum werfen. Viele Forschungsergebnisse kommen wahrscheinlich nur deshalb zustande, weil sie bezahlt werden von irgendjemand. Das heißt, kommen nur deshalb zustande, weil sie geheim gehalten werden. Können wir sagen, es ist gut für die Allgemeinheit, wenn es sich verbreitet. Ist jetzt Spionage was moralisch Positives oder was Negatives? Also, als ich mich da Gedanken drüber gemacht habe, sind meine Moralvorstellungen erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Man kann dann wieder so argumentieren, wenn ich was tatsächlich damit rechnen muss, dass irgendeiner Spionage gegen mich betreibt, muss ich ja meine Forschungen wieder absichern und dadurch wird die Forschung noch teurer und insgesamt kommen wieder weniger Forschungsergebnisse raus. Es ist so eine Sache und letztendlich läuft fast alles darauf hinaus, auf so zwei Grundsätze. Ich kann sagen, mir geht's gut, wenn es allen gut geht, auf der einen Seite, oder das andere Extrem ist, mir geht's gut, wenn es mir besser geht als allen anderen. Und ja, ich glaube, die Wahrheit liegt, also meiner Meinung nach, ich möchte das Ergebnis für mich schon ein bisschen vorwegnehmen, liegt irgendwo in der Mitte. Wenn ich sage, mir geht's gut, wenn es allen gut geht, dann bin ich so ein bisschen der Heilige, der auf die Ewigkeit schaut. Letztendlich werden sich alles, was an Wissen da ist, wird sich auch irgendwann mal den Weg in die Freiheit bahnen. Das dauert allerdings Zeit und einfach nur immer alles für mich behalten wollen, das ist sehr kurzfristig, das ist für kleine Kinder, die noch nicht wissen, dass Kooperation auch nutzt. Also für mich würde ich sagen, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja.
Sehen wir jetzt rein für die Industrieforschung, weil wir sind ja hier an so einer schönen Universität und vielleicht gibt es da auch Forschung, die öffentlich sein sollte.
Die Frage ist, reden wir nur von Industrieforschung oder auch von Forschung, die öffentlich sein sollte, wie Uniforschung? Ja, prinzipiell mal von jeder Forschung, natürlich je mehr, desto besser. Forschung kann ja zum Beispiel auch in die Richtung gehen, ein Auftraggeber will ein bestimmtes Forschungsergebnis schon haben. Also ich bin jetzt der böse Zigarettenverkäufer und möchte nachweisen, dass Tier überhaupt nicht so schädlich ist. Ja, okay, nicht immer die armen Raucher bashen, aber das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Ja, ich meine, das Ding ist vielschichtig. Auf der Mailingliste hat sich angekündigt, dass jeder dazu unbedingt was sagen wollte. Damit wäre es dann fast schon vorbei.
Also wenn ich als Steuerzahler mir überlege, dass ich hier Forschung an der Universität erzeuge und die halten das von mir geheim und ich habe es bezahlt, dann finde ich das schon sehr seltsam.
Ja, ist so gut. Das Statement war, ich weiß nicht, ist das auf der Kamera mit drauf?
Ja, das ist laut genug, ja.
Okay. Ja, also kann man so sehen, aber es ist im Prinzip genau das gleiche wieder. Ich bezahle dafür, also ist es meins. geht dann wieder eher in die Richtung, der es bezahlt hat, soll es auch die Verfügungsgewalt drüber haben. Jeder, der es bezahlt hat, ja. Wenn es der Steuerzahler bezahlt hat, soll es jeder Steuerzahler. Ist ein Standpunkt, ja.
Wenn der Universität die Forschungsergebnisse dann entsprechend veröffentlicht, ja, dann kann das natürlich auch jemand sehen, der keine Steuer zahlt. Das muss man halt in Kauf nehmen in dem Fall.
Okay, ja, sind wir schon ein bisschen auf dem Zwischenweg. Ja.
Dasselbe Problem haben wir doch auch mit den Rundfunkbeiträgen. Die liegen laufen potenziell unter GEMA, obwohl sie der Steuerzahler bezahlt hat. Die Musik, die da drin läuft, die Sachen, die da drin gespielt werden. Ich kann mir jetzt nicht beliebige Beiträge aus dem Rundfunk mitschneiden und selber weiterverbreiten, weil ich mich dann eventuell, oder zu kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, obwohl ich dafür Teile bezahlt habe.
Ja, also die, man kann das natürlich aufweiten. Man braucht nicht nur auf Forschungsergebnisse, sondern auch auf beliebige Daten oder Lieder. schöpferische Werke.
Ja. Ich möchte jetzt ausdrücklich nochmal die Grundlagenforschung herausheben, dass ja. es wichtig ist, Sachen zu machen, bei denen nicht klar ist, wie man sie binnen 10 Jahren konkret verarbeiten kann.
Ja.
Wo man nur was davon hat, wenn andere Leute es lesen. Ist das, was du sagen willst?
Wenn andere Leute das Ding mal in 10 Jahren lesen und dann die Geistesblitz haben, das könnte man mal weiterentwickeln zu einer kommerziellen Anwendung.
Ich würde, glaube ich, auch, ja, also auch wenn du trennst zwischen halt Forschung in der Uni und Forschung in der Industrie, dann ist es meistens schon irgendwas verschieden. Und das Industrieteil ist meistens diese Umsetzung in irgendwas Kommerzielles. Das ist halt nicht unbedingt irgendwas.
Ja, die Unterscheidung.
Das ist sofort aus dem Universitätsforschung erfolgt.
Ja, die Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und applikativer Forschung ist auf jeden Fall sinnvoll, ja.
Hast du noch einen persönlichen Kommentar zum Thema Patente?
Zum Patente? Ja gut, wie soll ich sagen?
Das ist eigentlich
ja für das Gegenteil. Ja, die Frage, ob ich Patente positiv oder negativ sehe oder Patente im Allgemeinen. Also Patente habe ich mich schon ausführlich damit beschäftigt, ja, aber...
Ich dachte, die Idee beim Patenten steht darin, dass du legst deine Forschung offen und kriegst dafür eine Exklusivzeit garantiert, in der du es verkaufen darfst.
Ja, genau. Also Patent, die Idee hinter dem Patent ist, dass eben genau dieses aufgebrochen wird. Ich brauche es nicht geheim halten, mein Wissen, sondern ich kann es anwenden. Ich kann es jedem publizieren, nur es darf keiner anwenden, und zwar für eine bestimmte Zeit.
Siehst du das als Werkzeug für kleine Firmen angemessen?
Ob ich das für kleine, also auf jeden Fall ja. Man kann daraus Geld machen, indem man das Patent dann an irgendjemand verkauft, wobei man wird wahrscheinlich nicht viel Geld damit verdienen können, nämlich so die typischen Patente muss man auch erstmal vermarkten, aber die Erfindungen muss man vermarkten und dafür braucht man schon mal die Möglichkeit, Geld in die Hand zu nehmen, reinzustecken. Also ich glaube, man kann das Patent zwar verkaufen, aber nicht unbedingt für das, was es wirklich wert ist.
Ja. Wir haben im Patent noch dieses Vernaufsmarktproblem, dass sich gewisse Firmen aus gewissen Ländern nicht sehr daran halten, was jetzt patentiert ist und was nicht, das wird gebaut und verkauft passiert.
Ja, und es ist auch überhaupt die Frage, was ist ein Patent, was ist patentwürdig? Da hat sich, glaube ich, Deutschland oder das europäische Recht erst 90er Jahren angepasst an Amerika, angelsächsischen Sprache, das ist jetzt alles irgendwie so verschwommen im Hintergrund. Die deutsche oder die europäische Auffassung, möchte ich mir jetzt nicht festlegen, welche das war, geht dahin, dass eine patentwürdige Erfindung ist, wenn es eine technische Verbesserung darstellt gegenüber dem Stand der Technik. Stand der Technik wird dann halt definiert über einen imaginären Fachmann. Der internationale Standard zurzeit, den jetzt Europa und Amerika und auch glaub, andere Teile der Welt noch sind jetzt die schöpferische Höhe. Das heißt, es muss nicht eine technische Verbesserung da sein, sondern es muss eine schöpferische, also eine psychologische Bewertung da sein. Also da schießen dann ein bisschen die...
Du musst aufpassen, dass du den Urheberrecht und das Patentrecht nicht durcheinander rufst. Weil normalerweise ist schöpferische Höhe irgendwas, das ist beim Urheberrecht.
Ja, aber beim Patentrecht ist es, glaube ich, neuerdings auch so. Was heißt neuerdings? Seit 20 Jahren, glaube ich, auch so.
Zusätzlich?
Nee, nicht zusätzlich, stattdessen. Also es ist dann prinzipiell immer noch gegenüber diesem Standardingenieur, der das mit seinem Allgemeinwissen nicht sofort auf die Art und Weise lösen würde. Der darf nicht drauf kommen, aber es muss auf jeden Fall noch ein schöpferischer Akt dabei sein. Ja, genau, das ist wieder was ganz, also da muss man aufpassen, es wird viel mit dem Patentrecht durcheinander geworfen, es gibt da dann noch Gebrauchsmuster, es gibt Warenzeichen, es gibt alles Mögliche, was da noch gibt. Ja.
Ich verweise auf den Vortrag von Herrn Notar Ziegler, der hier uns schon mal einen Vortrag gehalten hat. Und das andere ist, dass die Mehrzahl aller Patente aus der Industrie kommen und von daher wird für Arbeitgeberseite, die sich da beteiligt, sehr schlecht und mies entlohnt. Und auf der anderen Seite werden auch Patente nur deswegen gemacht, um Verfahren anderer Industrien einfach zu hintergehen, indem man ein Patent auf eine Sache macht und es absichtlich nicht nutzt.
Also, ja.
Die deutsche Rechtsprechung ist noch obendrein zu mies. Zum Beispiel am Beispiel der eingebauten Obsoleszenz, dass man beim Obsoleszenzdatum festlegt, wenn man vom Gebrauchsmusterschutz spricht, zu welchem Zeitpunkt die Karosserie eines Autos tatsächlich kaputt geht.
Ja, das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in deine Richtung. Also Patente als Kampfmittel. Wie kann man das nett formulieren? Also als Mittel des Wirtschaftskampfes von Firmen gegeneinander ist auf jeden Fall wirklich was. Ich muss, da geht es manchmal um Tage oder um sehr wenig Zeit, dass der eine das Patent vor dem anderen angemeldet hat. Dann gibt es ja noch eigentlich auch für den, der das Patent anmeldet, wie heißt die Frist, in der es nicht, die Offenlegungsfrist, wo er es nicht offenlegen muss. Das heißt, er kann es schon mal einbauen und anmelden. Und wenn ein anderer Konkurrent in der Zeit auch auf die Idee gekommen ist und es in seinen Maschinen benutzt, dann kann er nach anderthalb Jahren, sind es glaube ich, der Erste, der gekommen ist, 18 Monate aus dem Publikum, kann er dann sagen, nö, das ist jetzt meins, und der andere hat halt anderthalb Jahre Forschungsgelder investiert und die sind halt futsch. Also das kann wirklich Ingenieurbüros richtig das Genick brechen.
Ja, als Wissenschaftler mag ich da noch so einen ganz anderen Eck dazu bringen, und zwar gibt es oft so Forschungsgruppen an verschiedenen Universitäten, die konkurrieren ja so ähnlich miteinander. Manchmal schon ziemlich in der Höhe. Und wenn man sich überlegt, um so Forschungsergebnisse zu publizieren, das braucht je nach Journal, also je nach Journal, braucht es schon mal ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis in zu zwei Jahren im nächsten Fall. Und da gibt es dann eigentlich auch so eine sehr ähnliche Geschichte, wo man versucht, die Ergebnisse möglichst geheim zu halten, damit man nicht von einer anderen Forschungsgruppe quasi also das eine Forschungsgruppe, das vorher publiziert, sagt, hier, wir haben das zuerst gemacht.
Worin kämpfen die denn? Um Ruhm und Ehre?
Ja, zum Teil tatsächlich. Also es gibt sowas wie Zitaten. Also wenn man einen Artikel in so einem Journal veröffentlicht, dann müssen irgendwann die Leute das lesen und danach interessieren und sagen, hier, die haben das gemacht und wir machen das jetzt besser.
Es geht auch um Finanzierung, da ziemlich viel, denke ich mal. Um Finanzierung halt auch. Wenn du viel tolle Sachen machst, dann kriegst du eher Geld.
Genau.
Also es geht um Geld.
Wenn du Geld hast, dann brauchst du möglichst viele Zitaten von möglichst vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die du veröffentlicht hast. Und je mehr du da hast und je mehr Leute dich zitieren, je wichtiger du in diesem Forschungsfeld bist und je grundlegender deine Forschung für die restliche Forschung ist, dementsprechend je besser deine Forschungsgruppe und je mehr Geld du hast. Je besser deine Forschungsgruppe. Und so weiter.
Geld oder auch immer immaterielle Werte. Also bei vielen, wenn man Doktor oder Habilitation macht, ist in der Regel in der Prüfungsordnung vorgeschrieben, dass man eine bestimmte Anzahl Citation-Punkte hat. Impact Points, genau, so heißt das, glaube ich. Oder gab es mal? Zu meiner Zeit gab es es noch.
Ja. Hauptmessteil für eine Dissertation oder Habilitation genommen.
Ja, okay.
Es geht hauptsächlich um, dass du es veröffentlicht hast. Und das ist eher so eine längerfristige Geschichte und deswegen ist es nicht so wichtig, dass du da Impact sammelst. Also Impact ist hauptsächlich wichtig für Gelder.
Okay.
Und gegebenenfalls, wenn du Professor bist, ist je nach.
Okay. Ja, klar, die Uni kauft sich natürlich dann auch Ansehen, indem sie Professoren mit ansehen. Drittmittel, ja genau. Okay, also ich glaube, das ist jetzt einigermaßen abgegrast. Gibt es noch so die letzten Wortmeldungen? Also, ich am Schluss sollten wir immer zusammenfassen, aber irgendwie war das jetzt. Ich würde sagen, es gibt einfach viele Meinungen, aber es gab relativ wenig hitzige Diskussionen, finde ich angenehm. Und alle haben so ungefähr die gleiche Meinung. Jo, danke.
Alles sehr eindeutig.
Alles sehr eindeutig. Wer ist der Nächste?
Okay, dann wollte ich noch ein bisschen was zum Browser-Tracking erzählen. Also nur um es klar zu machen, es geht eigentlich nicht darum, dass ich verschiedene Browser irgendwie verfolge, sondern dass eigentlich die Leute, über dessen Webseiten ich drüber surfe, dass die mich tracken. Und das Ganze ist natürlich begründet in, ja, viele Leute müssen ihre Webserver bezahlen und müssen die Seiten, die Inhalte, die sie da irgendwie draufstellen, müssen irgendwie was abwerfen. Paywalls sind unpopulär. Werbung ist leicht eingebaut und ist auch weit verbreitet. Aber es stellt sich eben heraus, dass, zu wissen, wer da gerade über meine Seite kommt, was der für Eigenschaften hat, wie alt er ist, welche Orientierung oder Wertvorstellung er hat oder sonstige Dinge, ist oftmals halt mehr wert, als ja, bloß Bilder zu verkaufen, die auf irgendwelchen Webseiten dann draufkleben. Und noch ein bisschen was zu der Technik dahinter, also jetzt sehr vereinfacht. Zum Beispiel, ich habe hier eine Reihe von Seiten, die ja, entweder ein bisschen sportorientiert sind oder irgendwas mit Mode zu tun haben. Und ich, alle diese Seiten nutzen jetzt eben Werbebilder oder Werbeinformationen von einer bestimmten Plattform. Dann kann diese Plattform nachvollziehen, wenn ich jetzt eine bestimmte Seite besuche, also auf Seite 1 jetzt irgendwie bin, dann wird sie mir wahrscheinlich einen Cookie unterjubeln, das auf meinem Browser irgendwie gespeichert wird oder auf meinem Rechner. Und wenn ich dann weitere Seiten davon, von dieser Auswahl hier besuche, dann kann eben diese Werbeplattform das nachvollziehen. Und je nachdem, eben mit was diese Seiten zu tun haben, kann man dann eben Rückschlüsse auf den Benutzer ziehen und kann ihn eben an verschiedenen Stellen wieder identifizieren. Und wenn ich die Seite 4 jetzt zum Beispiel besuche und das ist halt eine, die blaue Pillen verkauft oder so, dann kann ich eben Rückschlüsse darauf ziehen, wer ist dieser Benutzer, ja, was hat er für Interessen, er interessiert sich offensichtlich mehr für Sport als für Mode und so weiter und so fort. Je mehr Seiten das werden, desto interessanter wird das Ganze natürlich für die Werbetreibenden. Und natürlich eben auch Seiten, die nicht besucht werden, sind natürlich interessant, weil es äußert natürlich auch, kann ich auch Rückschlüsse drüber ziehen. Und vielleicht kann ich auch an einer der Seiten, vielleicht habe ich mich irgendwo angemeldet, weil ich da einen Account habe oder bei Facebook oder sonst irgendwo, und dann weiß ich noch viel genauer, kann ich noch viel mehr Informationen eben mit einbeziehen in meine Auswertung und noch viel genauere Benutzerprofile dann letztendlich erstellen. Gut, die einfachen Webseiten funktionieren so. Ich habe einen Webserver, der liefert irgendwie eine Webseite aus, irgendwie HTML mit Inhalt, mit einem Text drin. Dann kommt vielleicht noch ein CSS dazu und vielleicht ein Bild. Aber das liegt alles auf dem einen Webseiter, kommt also von einer Quelle. Aber eben viele große Seiten funktionieren inzwischen ganz anders. Ich habe eine Webseite, also eine URL, die ich sozusagen ansurfe. Hier zum Beispiel irgendeine große Nachrichtenseite. Und da kommt jetzt aber von allen möglichen Seiten, die kommen jetzt weitere Inhalte, die nachgeladen werden. Da kommt auch ein CSS, aber das kommt dann zum Beispiel von static.große Nachrichtenseite oder sonst irgendwas. Also es ist irgendwie noch damit verknüpft. Aber die Webentwickler wollen nicht so lange Sachen eintippen. Also kürzen sie es ein bisschen ab. Dann kommt noch irgendwie der Inhalt dann tatsächlich. Der kommt aus irgendeinem Content-Management-System von einer anderen URL. Dann Fonts für den Text, dass das irgendwie anders gerendert wird, kommen dann irgendwie noch von Google. Dann Bilder kommen von Instagram, Videos aus irgendeinem Content Delivery Network noch dazu. Das Titelbild fürs Video kommt wieder woanders her. Dann kommen natürlich noch dynamische Inhalte von irgendwelchen JavaScript-Geschichten noch dazu. Flash von Adobe, irgendwelche dynamischen Inhalte, irgendein Wetterchart oder sonstige Börsenkurse, die noch hinterhergeladen werden. Dann ein ganz großer Block, eben die Werbung. Die Werbung lädt wieder irgendwelche Bilder hinterher, die, vielleicht sogar animierte Sachen oder sonst irgendwas. wichtig, noch irgendwie Social Media Icons, dass ich da noch sagen kann, ja, Daumen hoch oder sonst irgendwas. Und zu guter Letzt und nicht zu verachten, natürlich auch noch Statistiken. Google Analytics ist hier ganz vorne. Und fast genauso lang, wie ich brauche, um das hier irgendwie alles durchzuklicken, brauchen dann einfach teilweise die Browser, um den ganzen Kram irgendwie an 20 verschiedene Webserver Anfragen zu stellen und von 20 verschiedenen Webservern das Zeug wieder zusammenzuwürfeln, runterzuladen und wieder zu einer Webseite zusammenzubauen. Also da ist irgendwie in der letzten Zeit einiges passiert, was irgendwie auch so ein bisschen schief läuft, meiner Ansicht nach.
Einwerbung, Zip-Proxy.
Ja, sowas in der Richtung. Was ist ein Ansatz dafür ist, also wenn ich sage, ja, die Werbung und dieses ganze Tracking, was hier auch natürlich mit funktioniert, gerade auch bei diesen Social Media Icons, kann ich sagen, ja, dann schaue ich mir halt diese URLs an, diese Domain, und dann den Teil hier, den schmeiße ich einfach komplett weg, den lade ich gar nicht nach, dann schaue ich, ist das in irgendeiner Liste drin, und dann vergesse ich das einfach. Das ist also sozusagen die naive Herangehensweise, wie wir sowas machen können. Und jetzt, weil es der leitende Vortrag ist, einfach nur noch ein paar Beispiele zu einigen Plugins, die ich einfach noch bringen wollte. Das erste ist, der neueste Mozilla Version 42 hat jetzt eine Tracking Protection im Privat-Browsing-Modus eingebaut. Und das wollte ich kurz einmal zeigen. Funktioniert folgendermaßen: Ich habe hier meinen tollen Burger und mache ein privates Fenster auf. Und zum Vergleich, Moment einmal, hier steht jetzt Schutz vor Aktivitätenverfolgung, das heißt, die haben sich da so irgendwas eingebaut. Und zum Vergleich, also mache ich einmal meine Standardseite irgendwie Heise und Spiegel auf. Die sehen im normalen Modus irgendwie, Moment, ich habe noch hier was aktiviert, was ich kurz noch ausmachen will, weil sonst funktioniert das Beispiel nicht. Also hier. Also im Normalfall Heise und Spiegel.de, um schön die Klischees auch alle zu erfüllen. Wird hier also irgendwie Werbung eingeblendet, es blinkt und flimmert und keine Ahnung. Dauert eben auch alles eine Weile, bis der ganze Kram runtergeladen ist. Und auch einmal die Spiegel. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch ist, aber vorhin, als ich es ausprobiert habe, kam noch eine sehr passende Werbung dazu. Jawohl, da kommt nämlich eine Werbung für den Mozilla Firefox. Genau, wer ist das Produkt, wenn es nichts kostet? Hier der Firefox. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt eben diesen Private-Modus irgendwie einschalte, also Tracking und Werbung sind sehr eng miteinander verknüpft und genau in dem Fall wird jetzt die Firefox-Werbung von diesem Private-Browsing-Modus irgendwie weggefiltert. So, und man kann sich das auch noch ein bisschen angucken, was die da machen. Die haben das so ein bisschen versucht. Also es ist nicht viel, was sie dazu schreiben. Also es ist irgendwie mit, wird hier auf eine Seite verwiesen, Disconnect Me, die einfach sagt, ja, sie haben auch irgendwie Listen. Also sie definieren irgendwie Tracking und teilen dann die ganzen Seiten in Listen ein, oder in Domains, die geblockt werden, und Listen, die nicht geblockt werden. Hier da kommen dann T-News und was weiß ich. Also sie machen also schwarz und weiß filtern im Prinzip. Das ist manchmal ein bisschen einseitig vielleicht, wenn ich an irgendeiner Seite was habe, was ich gerne trotzdem hätte, was jetzt aber mir dieser private Modus irgendwie wegfiltert, habe ich irgendwie wenig Möglichkeit, das nachzuvollziehen oder Einfluss zu nehmen. Also es gibt hier auch noch, die Listen kann man sich auch angucken, wenn er die Seite aufmacht. Ja, das sollte, glaube ich, nicht so viel Werbung. Es kommt direkt von Mozilla.org. Genau, da gibt es hier irgendwelche Upstream-Sources. Das ist jetzt die Blacklist. Und da steht jetzt zum Beispiel gleich Facebook als erstes. Ich bin mir nicht sicher, wie man das lesen muss, aber wenn man jetzt facebook.com lädt, dann werden da eine bestimmte andere weitere Seiten irgendwie gewhite oder geblacklistet oder sonst irgendwas. Und da sind also viele, ja, die üblichen Verdächtigen, also gerade Advertising und alles Mögliche sind da halt drin. Und man muss diese Listen manuell pflegen und aktualisieren. Und wenn was Neues, wenn einer seinen Server umbenennt, dann muss man halt dann die Liste anpassen. Und ja, das stelle ich mir alles sehr kompliziert vor. Und eine Alternative dazu, die ich neulich gefunden habe, ist der Privacy Badger von der Electronic Frontier Foundation. Die haben sich ein bisschen, ja, ein anderes Konzept, ist jetzt nicht grundlegend anders, aber also sie haben zumindest noch was dazu eingebaut. Es geht auch darum, die Privatsphäre zu schützen und bestimmte, ja, Tracker, das Tracking zu verhindern. Das ist jetzt auch in dem Fall ein Firefox-Plugin. Und wenn ich dann das aktiviere, dann, wie ich es gerade eben schon hatte, dann, und hier nochmal die Seite neu lade, dann sieht man gleich, hier oben ist so ein kleines Icon und das zählt dann hoch. Die Werbung ist auch wieder verschwunden und ich kann jetzt hier schauen, ja, was sagt er mir denn? Und dann sagt er, ja, es sind 7 potenzielle Tracker, hier hat er sozusagen erkannt. Also vieles geht sicher auch über Listen, aber sie haben auch noch einen Ansatz dabei, der irgendwie diese Cookies genauer betrachtet und sozusagen, was in diesen Cookies alles übermittelt wird. Ich glaube, es geht halt darum, wie viel Informationen stecken in den Cookies drin, ist das irgendwie, ja, ein paar binäre Sachen, die ein- oder ausgeschaltet werden oder sonst was, oder sind, ja, größere IDs drin, irgendwie 778 Trilliarden, 475, sonst irgendwas. Und sie schauen sich also die Cookies so an und dann gibt es eben 3 verschiedene Varianten. Entweder sie laden den Inhalt von der Seite gar nicht oder bei Gelb, sie laden den Inhalt der Seite, aber die Cookies, die die Seite gerne setzen würde vielleicht, werden nicht zurückübermittelt. Das heißt, die werden landen auf dem, beim Browser, aber bei einer Anfrage werden sie nicht zurückübermittelt und dadurch wird sozusagen diese Identifikation zumindest behindert oder unterbunden größtenteils. Und dann gibt es noch Seiten, die sozusagen okay sind, von denen wird dann alles geladen und gegebenenfalls auch Cookies dann durch wieder zurückübermittelt. Ja?
Ich habe mal gelesen, dass Sie das irgendwie zum Teil mit so einem Machine Learning-Ansatz.
Die genauen Verfahren, die Sie dazu verwenden, um eben darauf zu kommen, kenne ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, das habe ich halt, dass sie auf jeden Fall in die Cookies reingucken und damit mit verschiedenen Algorithmen arbeiten, um die Inhalte der Cookies irgendwie zu bewerten, habe ich zumindest gelesen. Aber was genau dahinter steht. Ja. Ja, also hier hat man aber zumindest noch die Möglichkeit, wenn man sagt, ja, eine der URLs ist irgendwie jetzt fälschlicherweise geblockt oder auch aktiviert, obwohl ich weiß, das ist auch irgendeine Advertising-Seite oder so, habe ich die Möglichkeit, eben bestimmte Sachen auf grün oder wieder zurück oder auf gelb zu stellen. Also hier habe ich, oder ich kann auch jetzt eben die Seite komplett rausnehmen, da habe ich die Möglichkeit, eben Einfluss zu nehmen. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch noch die Washington Post, möchte ich einmal noch kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Artikel anklicke, irgendwas Beliebiges, dann dauert es auch nochmal einen Moment und zählt aber weiter hoch. Und schlussendlich, wenn er die Seite dann fertig geladen hat, oder zumindest die Teile, die irgendwie halt, also kommt da so bei knappe 20 raus, also 20 von diesen, ja, Servern, die hier auch mit involviert waren, um irgendwas runterzuladen, stuft er hier als problematisch ein und hat jetzt die Inhalte davon auch gar nicht geladen. Also in solchen Größenordnungen spielt sich das tatsächlich ab. Also ähnlich dem Beispiel, was ich vorher da auch gebracht habe. Also da sind auch schon einige Grüne noch dabei. Also die Gesamtzahl der Server, die kontaktiert werden würden, ist wahnsinnig hoch einfach, wenn man dafür denkt, dass es, ja, ein Bild ist und ein bisschen Text und vielleicht noch ein Video dazwischen. Also schön in dem Zusammenhang finde ich übrigens auch die Leseansicht, die bei vielen Nachrichtenseiten jetzt gerade Firefox anbietet, da kommt nämlich wirklich nur der Text und noch ein paar Bilder dazu. Also hat natürlich jetzt mit dem Tracking wieder wenig zu tun, aber das ist auch eine Möglichkeit, um dieses unübersichtliche Format wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen. Gut, das war jetzt der Privacy Badger. Und als dritte Variante, die ich hier kurz als Lightning Talk noch zeigen möchte, ist sozusagen die Hardcore-Variante. Das ist auch ein Firefox-Plugin, schon ein bisschen älter, Request Policy. Und da lädt er sozusagen per Default überhaupt nichts nach, was von einem anderen Host kommt. Wenn ich das hier aktiviere, also bei Heise ist es, also lädt dann auch immer gleich, wenn ich irgendwas verändere, die Seite neu. Da sieht es noch relativ harmlos aus. Ich glaube, da habe ich aber schon ein paar Einstellungen. Von der EIX-Domain irgendwie habe ich schon durchgelassen, damit er bestimmte Sachen anzeigt. Also hier sind jetzt nur 4 Sachen, die geblockt werden. Das heißt, hier habe ich also sehr fein granulare Möglichkeiten, das zu definieren, was ich gerne hätte, oder möglichst einfach alles zu blocken. Aber es gibt dann auch viele Beispiele, zum Beispiel, wenn ich bei New York Times irgendwie bin, da sieht die Seite dann halt erstmal so aus. Also so, wie man es vielleicht von früher kennt, aber es ist sicher nicht beabsichtigt. Ja, da muss ich mich dann irgendwie erstmal durchsortieren, wo bin ich überhaupt. Und jetzt darf ich mir aus der Liste hier die Sachen raussuchen, die ich dann tatsächlich dafür brauche. In dem Fall ist es, glaube ich, das Cascading Style Sheet, das halt jetzt nicht mitgeladen wird, das liegt, glaube ich, hier. Wenn ich das nachlade, dann sieht es wieder halbwegs ordentlich aus. Aber also gerade bei der Seite ist es auch, wenn ich da wieder irgendwas mir anklicke, also die Liste, ja, im Moment wird immer noch größer, wird auch wieder erheblich an Sachen, die einfach ja, von allen möglichen Ecken und Gegenden kommen und im Werbeplattformen, Tracker, alles Mögliche ist damit dabei, was für den Inhalt der Seite in sehr vielen Fällen einfach überhaupt nichts zu beiträgt. Und ja, wo die Werbewirtschaft ja auch so ein bisschen zumindest eingesehen hat, dass viele Dinge auch schief laufen. Da gab es neulich einen Kommentar, ich weiß nicht, wie es genau, wir haben es vergeigt, zum Beispiel, also bei der IAB-Tagung erkannt wurde, dass ja, sie die Leute in die Werbeblocker reintreiben, weil wenn es nur noch blinkt und nur noch durch die Gegend hupt, dass es dann einfach, ja, einfach unangenehm wird irgendwann. Ja, nein. Und ein Beispiel habe ich noch, also hier jetzt auch von der Uni Ulm zum Beispiel, der Mensa-Plan, der eigentlich ganz harmlos aussieht. Wenn ich jetzt aber eben das hier Moment nochmal neu lade, eben mit diesem Request Policy, dann sehe ich, aha, Fachschaft E-Technik ist auch irgendwo mit dabei und ich sehe hier unten, Moment, wo war es? Da ist noch so ein kleiner Kasten, der auch, ja, wieso ist das jetzt so klein? Also wenn Request Policy ein Bild nicht nachlädt, dann macht es eben so einen roten Kasten. Und wenn man jetzt in die Seite reinschaut, schaut, was die da nachladen. Also es kommt natürlich von der Fachschaft E-Technik und hier kommt jetzt ein Mensa-Plan, einmal ein.png, also das heißt einmal ein Pixel. Das ist ein typischer Tracking-Ansatz. Ich habe ein Bild, das nur einen Pixel enthält, also gar keinen Inhalt sozusagen transportiert und nur deswegen geladen wird, dass jetzt hier tatsächlich, wenn ich den aufmache, sehe ich auch nichts. Eigentlich müsste der Rest schwarz sein. Genau, also hier ist ein ganz winziger Pixel zu sehen und dieses Bild dient nur dazu, dann auch bei der Fachschaft E-Technik nochmal einen Eintrag im Webserver zu erzeugen und auch, das ist auch eine sehr gängige Methode. Ich weiß es nicht genau, warum die das machen. Ich vermute, sie verkaufen es nicht an irgendwelche Werbefirmen weiter, die Informationen oder die Webseitenaufrufe, dass sie das irgendwie zu Geld machen. Aber irgendwie wollen sie es offensichtlich wissen, wie viele Leute jetzt über diesen Mensa-Plan irgendwie drüber laufen. Ja, okay, gut. Also,
wenn es keiner mehr nutzt, dann kann man den Lynch einstellen.
Ja, so ungefähr. Also das war es, was ich noch dazu sagen wollte. Ja, Tracking ist, zum einen sind es natürlich viele Daten, die einfach runtergeladen werden, die durch diese ganzen Frameworks und wie auch immer dynamische Inhalte generiert werden, die vielleicht manchmal überflüssig oder eben nur für die Werbung draufgehen und unheimlich viel Ressourcen verbrauchen. Auf der anderen Seite hat das Tracking aber auch extrem zugenommen. Es gibt noch ein weiteres kleines Tool, das man anzeigen kann. Das dauert allerdings auch relativ lang, das sozusagen versucht eben nachzuvollziehen, welche Seiten habe ich besucht tatsächlich und wie viele Unterseiten habe ich noch dazu mitgeladen und wie sind die auch miteinander vernetzt. Also die Sachen, die hier im Mittelpunkt sind, die werden dann von verschiedenen Seiten irgendwie eingebunden. Eben ganz vorne sind DoubleClick oder Facebook natürlich oder Google Syndication und ganz verschiedene Sachen. Das sind interessante Sachen, die hier sich noch rausfinden lassen, wo die ganzen Werbenetzwerke dann VG Wort eben, um zu erkennen, ja, welche Autoren kriegen wir oder ja, haben welche Texte wurden von welchen Autoren runtergeladen, um sozusagen da noch Gelder auszuschütten und alles Mögliche. Also es ist unheimlich komplex und es wird unheimlich viel gespeichert und verarbeitet und ja, versucht damit Geld irgendwie zu machen und möglichst viel Leute zu erkennen und auch zu verfolgen. Ja, NoScript kommt ja aus dem Publikum, ist natürlich auch ein Kandidat, der auch in so eine Kerbe reinhaut, um eben auch sämtliches JavaScript irgendwie noch zu kontrollieren, was von den Seiten runtergeladen und ausgeführt wird. Hatte ich auch eine Weile am Laufen, bin ich aber irgendwann verzweifelt und habe kapituliert, weil es war auch bei so vielen Seiten dann plötzlich irgendwie nicht mehr das irgendwie direkt sichtbar war, was ich dann eigentlich wollte und dann bei so vielen Seiten wieder klicken musste. Also es ist auch bei Request Policy schon extrem nervig manchmal, wenn man dann 5, 6, 7 von diesen Dingern anklicken muss, auf Verdacht, welche davon ist jetzt der richtige oder brauche ich sogar 5, damit irgendwie das alles dargestellt wird. Auch wenn ich jetzt irgendwie Buchungen mache, was weiß ich, Reservierungen, was dann per Kreditkarte zahlen muss, wo dann auf andere Seiten weitergeleitet wird oder irgendeine Prüfung bei Visa oder so stattfindet und die Seite aber dann blockiert wird und ich muss es dann nochmal neu laden, um es nochmal zu probieren und dann weiß ich nicht, hat die Buchung jetzt geklappt oder hat sie mir nur nicht angezeigt, wird sie jetzt 2-mal ausgeführt. Also es ist nicht ganz ohne und es ist manchmal sehr mühsam. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen weniger getrackt werde dadurch insgesamt. Ja?
Und was ist mit so Sachen wie dem Tor-Netzwerk?
Das Tor-Netzwerk arbeitet auf einer anderen Ebene. Das versucht halt den Weg zu verschleiern. Aber sobald du wieder bei Cookies ansetzt, hast du da erstmal keinen Vorteil davon. Also eine Kombination aus Tracking-Blocker ist auf jeden Fall sinnvoll einzusetzen, wenn man mit Tor-Netzwerk unterwegs ist, um eben zu verhindern, dass die verschiedenen Pfade wieder zusammengeführt werden und eben die Seiten dann erkennen, ja, der war jetzt auf der anderen Seite, war er schon mal oder dort hat er sich irgendwo eingeloggt. Ist die Kombination auf jeden Fall sinnvoll, wenn man Tor fährt, dass man sowas auch noch mit einsetzt. Aber es ersetzt nicht den Tracker, das Tor-Netzwerk.
Ja, da ich sehe jetzt bei dir durchaus legitime Zwecke hier, das so einzusetzen. Also durchaus Zwecke, wo man auch sagen könnte, ja, das verstehe ich, dass das so ist. Also gerade bei den Mensa-Planen, wenn man jetzt mal einfach vermutet, dass sie das halt für Statistiken nehmen, um zu sehen, ja, wie kommt denn das an und wer schaut sich die Sachen an. Wenn ich einen Kiosk gehe und eine Zeitung kaufe, dann kann der auch Statistiken weiterleiten, wie viele Leute haben das jetzt gekauft. Oder wenn du jetzt sagst, wie viele Leute haben diesen Artikel runtergeladen oder so, wie viel Geld muss ich denn den einzelnen Autoren ausschütten, das halte ich jetzt eigentlich schon für legitime Sachen. Schwierig ist halt ja der ganze Rest.
Ist natürlich ein Graubereich. Wenn es nur darum ginge zu zählen, ja, könnte ich ja Seitenaufrufe zählen, ja. Aber sie wollen mir ja schon normalerweise auch das Cookie unterjubeln und dann beim nächsten Mal wieder fragen, ja, welche ID hast du denn eigentlich genau? Und es ist schon, ich glaube im Moment ist es schon eher zu der Seite, dass es erheblich übertrieben wird. Und mit jeder Möglichkeit versucht wird, irgendwie nachzuvollziehen, wer welche Seiten besucht hat. Von dem her halte ich das dann für viele Fälle trotzdem legitim, sowas einzusetzen. Auch wenn es die Bild-Zeitung jetzt gerne natürlich auch ein Problem damit hat.
Ja, was passiert bei Bild.de mit deinem Blogger?
Sollen wir noch alle 3 Fälle durchprobieren oder sollen wir einfach, also. Erstmal passiert gar nichts, beziehungsweise. Ja. Also stimmt. Ja. Also es ist, ja genau, also hier ist auch wieder die Liste, ich habe irgendwelche statischen Sachen, ich habe irgendwie Content Delivery Networks, irgendwie Smart Ad, irgendwas Kram. Ich glaube, es funktioniert ja auf dem Weg, dass sie mit der Werbung auch sozusagen dann die Schlüssel für die Inhalte oder irgendwie welche Inhalte jetzt relevant sind, mitliefern, und wenn man die Werbung nicht anzeigt oder runterlädt, dann kriegt man die Inhalte irgendwie auch nicht. Genau weiß ich es jetzt auch nicht, es hat mich jetzt auch nicht so brennend interessiert. Aber es auch im privaten Browser-Modus von Firefox ist bei Bild jetzt im Moment nichts zu sehen. Also außer dieser, es ist sogar noch, also es ist mehr zu sehen auf jeden Fall, es ist noch irgendwie eine Titelleiste drüber oder irgendwie. Jetzt bei der Hardcore-Variante kommt tatsächlich nur dieses Fenster. Ja, das ist richtig. Es gibt also auch hier zum Beispiel ja noch Anzeigen, wenn man das irgendwie, die so ein bisschen ja, nicht so aufdringlich sind, die glaube ich teilweise auch noch dann sichtbar sind, also auch gerade in diesem Privat-Browsing-Modus. Gerade Seiten, die dieses Do Not Track, was der Firefox ja auch eingebaut hat, und ich weiß es nicht, standardmäßig aktiviert oder zumindest in den Einstellungen aktivierbar macht. Bitte? Nur Standard, okay. Aber hier in den Einstellungen kann man Websites auffordern, meine Aktivität nicht zu verfolgen. Und ist es natürlich auch ein Grund, die meisten Webseiten scheren sich da sozusagen nicht drum, wenn jetzt mit dieser Einstellung dann bei jeder Anfrage auch mitgeschickt wird. Ach übrigens, ich würde es sehr schätzen oder zu schätzen wissen, wenn du jetzt meine Daten irgendwie nicht für Tracking-Aktivitäten oder für kommerzielle Dinge verwenden würdest, und die meisten Webseiten scheren sich halt nicht drum. Die machen das halt trotzdem und werten diese Einstellung sozusagen absichtlich auch nicht aus, obwohl es eine direkte Aufforderung sozusagen von mir ist, ja, das zu unterlassen. Genau, ja. Oder ist dann noch explizit. Das glaube ich jetzt nicht, aber wird halt nicht ausgenommen, deswegen. Ja.
Also der Haken gibt ja eigentlich sozusagen schon drei Zustände vor. Entweder habe ich den gesetzt, entweder habe ich den explizit nicht gesetzt.
Ja.
Oder ich habe den Haken gar nicht aktiviert. Und beim Firefox OS, diesem Smartphone-Betriebssystem, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur wie im Browser, einfach noch granularer zu entscheiden. Mhm. Will ich getrackt werden, will ich nicht getrackt werden, oder ich will denen eigentlich gar nichts mitteilen. Das gibt es wirklich einen dritten Haken.
Ah ja, interessant.
Genau. Und bei EFF haben sie auch so eine spezielle Seite, wo man mit seinem Browser drauf kann. Und die tracken nicht nur anhand der Cookies, die so hinterlegt sind, sondern allgemein einmalig identifizierten Merkmale. Also angefangen von diesem Haken, Do Not Track Me, bis Bildschirmauflösung und vieles mehr.
Ja, da gibt es noch jede Menge andere Dinge, die sozusagen da auch relevant sind.
Ich wollte mich auch fragen, ist es überhaupt noch relevant, solche sich auf diese Weise zu schützen, wenn es doch kein Fingerprinting gibt? Also genau eben aufgrund der speziellen Merkmale des Rechners, ein Nutzer oder zumindest ein Gerät eindeutig zu identifizieren. Anscheinend wird es ja auch schon wesentlich stärker verwendet und daran wird es ja.
Da gibt es auch gegen Canvas Fingerprinting gibt es auch noch Möglichkeiten. Ja. Also Auslesen von Canvas Elementen ist nicht gestattet, oder wir schicken das Zeug ohne unsere Grafikkarten Fingerprint zurück. Da gibt es schon ein paar Sachen, die man sich einbauen kann. Das Auswerten vom User Agent, da gibt es auch ein Tool, das den User Agent randomisiert. Also man kann da genauso gut gegenhalten wie die mit ihrer Heuristik,
das ist versuchen,
nicht zuzuordnen.
Bisschen Igel-Hase-Spiel, wie auch immer.
Ja, genau.
Und es ist auch nicht ganz, ganz trivial natürlich. Es gibt da immer Überschneidungen oder Leute, die tatsächlich ähnliche Browser-Fingerprints da wieder haben, oder sie wechseln eben. Also es ist keine reine 1:1 Zuordnung, sondern das ist immer ja mit ein bisschen Heuristik und ein bisschen Glück, und dann sehen sie sich ähnlich oder eben auch nicht. Da oben ist noch was.
Aber das ist doch auch nicht benutzbar, oder? Also das, wenn man sich das so anschaut, das schränkt einen dermaßen ein, das ist das gleiche wie mit PGP. Das kann man schon machen, aber man muss genau wissen, was man tut, und man irgendwie benutzt dann doch wieder keiner. Also da fehlt mir, irgendwie fehlt da noch was Benutzbares.
Deswegen gibt es Privacy Badger.
Das also ist nicht benutzt, nee, wenn du das in Standardeinstellungen benutzt, also wenn das erstmal alles blockt, also wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, ich will nicht getrackt werden, dann mache ich das mal auf eine ganz harte Einstellung, ja, erstmal alles verbieten und dann merkst du erstmal, die Hälfte geht nicht und wenn du dann nicht weißt, wie auf der, was war es jetzt, New York Times oder so, wenn du dann nicht weißt, was ein Style Sheet ist, dann weißt du auch nicht, was du wieder aktivieren musst, damit es geht. Haben die Listen dafür, oder?
Also die Hardcore-Variante war das Request Policy hier. Der Privacy Badger, der hat sozusagen keinen Hard-Modus und Weich-Modus oder sonst irgendwas. Die haben eben auch Listen und eben ihren Algorithmus, dass sie in die Cookies schauen. Und da kannst du dann noch, also da habe ich es jetzt nicht erlebt, dass irgendwelche Login-Felder oder irgendwas gefehlt haben. Allerdings habe ich es auch noch nicht so lange intensiv benutzt. Der Tracking-Modus von Firefox ist jetzt erst relativ neu rausgekommen, habe ich auch noch nicht viel Erfahrung mit sammeln können. Da denke ich schon, dass wenn die Leute dran sind, diese Listen aktuell zu halten, dass dann wenig bis gar nichts eben unter die Räder kommt, was irgendwelche Formulardaten, Login-Felder oder die Sachen tatsächlich angeht, die ich mir anschauen möchte. Also wenn die Leute hinterher sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen Impact hat und dass dann das auch gut benutzbar ist. Eine Seite habe ich tatsächlich gefunden, Moment, ob ich das finde, die sozusagen den Do Not Track irgendwie beachtet. Das war, habe ich es hier, nee, Moment, da muss ich kurz mal ein Fenster schauen, von dieser Seite hier, die irgendein VPN oder irgendwas aufmacht. Die haben drin tatsächlich irgend so einen Absatz und erklären mir, wie man es wieder ausschalten kann. Also fand ich auch, das ist die erste Seite, die tatsächlich aktiv darauf hingewiesen hat, dass ich sowas benutze und dass sie das respektieren. Also so zumindest lese ich das hier raus. Das weiß ich nicht genau.
Das ist ein
Das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen.
Ja.
Ah, okay.
Da kann man das als iFrame halt einbinden, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das deaktivieren.
Okay.
Gibt es für die Blogbetreiber eine einfache Möglichkeit, festzustellen, dass ich eine Bobby-Seite nicht aufgerufen habe? Also wenn ich jetzt das aktiviert habe, könnt ihr ihn doch falls erkennen, er hat es zwar bla bla aufgerufen, aber den Verweis auf meine Bobby-Seite ist nicht.
Ich glaube, so ganz einfach ist es eben nicht. Sonst würden sie das schon viel mehr forcieren und nutzen, weil sie müssten sich ja mit verschiedenen Servern, die Werbung kommt ja nicht von meinem Rechner und dann sehe ich nicht, okay, meine Seite wird abgerufen, wird denn die Werbung, die auf einem ganz anderen Rechner, bei einem anderen, eben bei einem anderen Webhoster, bei einem anderen Unternehmen liegt, wird die zeitgleich von derselben IP auch abgerufen oder macht er irgendwas anderes? Und ich habe ja auch verschiedene Möglichkeiten noch. Ich könnte sie ja zum Beispiel trotzdem runterladen, aber einfach nicht anzeigen oder ausblenden oder nur, was weiß ich, mit einem Grauschleier drüber. Oder ich könnte mir da auch beliebig viele andere Möglichkeiten noch überlegen, um sozusagen auch das zu verschleiern. Und also sie müssten sich erstens synchronisieren. Ich glaube, das ist die größte Hürde im Moment, dass eben verschiedene Unternehmen wieder kooperieren müssten. Das ist die Trennung. Ja, der eine macht halt die Werbung und der andere macht halt die Nachrichtenseiten, dass das wieder sozusagen aufgehoben wäre und könnte man sich schon vorstellen. Also wie gesagt, die Bild hat jetzt schon irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dass sie das irgendwie wieder verknüpfen, dass nur wenn ich die Werbung runterlade, dass ich dann auch genau weiß, wie die Inhalte, wo ich die herbekomme und wie ich die laden muss. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert, wie sie es umsetzen, aber offensichtlich haben sie da eine Möglichkeit gefunden, aber sie müssen eben auch die Werbung wieder irgendwie umbauen und um das irgendwie enger miteinander verknüpfen. Aber offensichtlich scheint es ein Erfolgsmodell zu sein. Sie haben geschrieben, dass sie da jetzt mehr Leute haben, die dafür zahlen und dass verschiedene andere Verlage und Nachrichtenseiten da jetzt wahrscheinlich auch nachziehen wollen. Ich meine, Werbung zu verkaufen und anzuzeigen ist ja wieder legitim, aber wenn ich sage, ich möchte nicht getrackt werden, dann ja, ist das halt wieder so die Kehrseite der Medaille.
Ja. Es gibt tatsächlich Dienste,
vor 2 Wochen gab es witzigerweise einen Exploit in einem von diesen Diensten, die genau diese Möglichkeit herstellt, also dass man detektieren kann, ob das Tracking gibt, ob die Werbung angezeigt wird oder nicht, und sonst die Seite nicht funktioniert. Und da gab es halt einen so großen Exploit, dass es dazu geführt hat, dass verschiedene Großfirmen Windows Computer tatsächlich kompromittiert wurden, weil halt irgendwelche Leute diese Anti-Tracking, diese zusätzliche Tracking benutzt haben. Das war bei einigen Großzeitungen aus Amerika.
Interessant finde ich ja noch die Argumentation, dass sozusagen Sie dagegen klagen, dass gegen diese Adblocker, dass das auch mit dem Urheberrechtsschutz zusammenhängen würde und dass Sie ja da versuchen, da wieder den Aufhänger zu finden. Also wenn man das weiterdenkt, dann wäre es ja auch verboten, sozusagen an der Werbung vorbeizulesen, und man müsste sozusagen immer die Werbung auch beachten und sich auch anschauen, wenn man das weiter konsequent weiterdenkt, Ihre Argumentation. Aber ich glaube, das führt ein bisschen weit, und damit würde ich das Thema jetzt auch erstmal beschließen, damit es eben noch ein Lightning Talk bleibt und nicht ausartet hier.
Ich habe noch 2 Themen für euch mitgebracht. Und zwar, das eine ist, dass ich Faszination teilen möchte, und das andere ist, dass ich noch länger über Sport reden möchte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, CCC Montagstreff, kommt dazu, ist eine Gruppe, setzt sich dazu und irgendwie erzählt gerade, keine Ahnung, worum es gerade geht. Dann kommt der andere rein mit, ja, habe ich auch schon mal gemacht. Und dann hat er das so, ich habe so, keine Ahnung, was der macht. Ich dachte, ich weiß, was ein Computer ist, aber... Und dann irgendwann mal kommt der Punkt, ihr werdet älter, ihr werdet reifer, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Es ist 3 Jahre später, denken wir da halt und dann denkt so, mein Gott, war ich damals blau, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Aber das ist der Punkt, den du erst später siehst, wenn du einen gewissen Level erreicht hast. Und bis auf diesen Level hochzukommen, ist es verdammt schwer. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, dass es wichtig ist, Leute da abzuholen, wie sie sind. Aber erstmal rede ich über Spaß. Und zwar habe ich auf meinen gewöhnlichen Nachrichtenseiten gelesen, dass die Finnen doch gern mal einen Pendant zum Kongress hätten, wo sich gleichgesinnte Leute treffen, die Bock haben, rumzubasteln und Sachen kaputt zu machen oder Sachen anders zu benutzen. Und die haben eine Marketing-Webseite für sie aufgezogen, disobey.fi. Und die Webseite beginnt ungefähr so. Wir haben ein kleines Puzzle für dich aufgebaut. Wenn du Lust hast, hier ist es. Viel Spaß.
Man muss ja schnell das Skript abschalten, damit man die Meldung sieht.
Genau, das habe ich gesehen.
Das ist Werbung in eigener Sache, und wer jetzt nicht gespoilert werden will, hält sich bitte schon mal die Ohren zu. Ich habe mir gedacht, das ist doch garantiert ein offensichtliches Muster. Wie könnte das nicht HTTP sein, www irgendwas? Und habe ein Werkzeug namens XOR Search reingehauen mit Brute Force mir jedes Mal, bis der HTTP rausfällt.
Ich glaube, das ist HTTPS.
Da, es geht gut. Und der XOSearch hat mir gesagt, ganz klar, Rot 13. Also wir verschieben alle Buchstaben um 13 Buchstaben im Alphabet, bis das wieder passt. Und die Webseite ist so ein Hinweis, so Gratulation, der eigentliche Hinweis steckt im Bild drin. Und das Bild sieht so aus. Dann haben wir nachgeschaut, ihr seht es gar nicht so gut, weil der Kontrast schlecht auflösend ist. Da sind Zahlenwerte, die scheinen keinen wirklichen Sinn zu machen. Da ist noch Text, das ist ein Lorem Ipsum, wenn man analysiert. Da fing ich plötzlich an, den typischen Steganographie-Tools draufzuhauen. Probieren wir doch einfach mal, wie es funktioniert. Und Steganographie-Tools haben nichts ausgeworfen, also habe ich angefangen, Wikipedia zu lesen. Und zwar das Joint Pictures Expert Groups File Interchange Format, JFIF. Da steht drin, wie der Header von dem Zeug aussieht und wie die Sektionen sind. Habe jetzt hier angefangen, das Bild zu sezieren. So, irgendwo müssen doch die Daten sein. Und wir haben vorhin schon eine Gruppe gerätselt. Wir sind mit diesem Rätsel noch nicht am Ende. Und es macht einfach Spaß, darüber zu reden, Gesprächsthemen zu generieren. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt vom Anfang vom Vortrag zurück. Wie holt man Leute korrekt ab? Und zwar gibt es eine schöne Webseite, die nennt sich overthewire.org. Und die hat ein paar Spiele, also Rätsel zum Ausprobieren und größer werden. Die gibt es unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und das Spiel namens Bandit ist vom geringsten Level, um Leute abzuholen. Das bringt dir bei, wie du mit Werkzeugen auf der Shell umgehen musst. Mit LS, mit einem Cut, wie benutze ich einen Feind. Und zwar, Level 0 ist, hier ist die Maschine, log dich ein per SSH. Level 1 ist, mach mir die Datei auf, drin steht das Passwort für Level 2. Level 2. Die Datei hat den speziellen Namen Minus. Wisst ihr spontan, wie ihr eine Datei mit Namen Minus aufmachen müsst? hat minus minus Leerzeichen minus, tut's nicht.
Und slash minus.
Ich habe mir nachher gedacht, komm, ich weiß die Elfer-Lösung nicht, ich habe einen Feind minus Exec draufgeschmissen. Komm, pack mir den Hammer aus. Gelöst ist gelöst. Ich meine, das Spiel sagt, es ist egal, wie du ins nächste Level kommst. Aber das sind genau die Sachen, wo man junge Leute abholen kann. Wenn ihr denkt, ihr habt jemanden, der Potenzial hat und der soll einfach mal selbstständig lernen, gebt ihm solche Sachen auf. Es ist wichtig, Leute zu faszinieren, damit sie wachsen können. Es ist nur ein Werkzeug und es gibt viele. Ich möchte einfach noch aufmerksam machen, Leute da abzuholen, wo sie eigentlich stehen. Und an der Stelle möchte ich konkret mein Thema wechseln, und zwar zum Thema Sport. Um Leute da abzuholen, wo sie stehen, habe ich mir gedacht, ich rede mal drüber, wie man ein paar Sportarten sinnvoll bootstrappen könnte. Und zwar mache ich einige Sachen. Ich mache Eiskunstlaufen, ich gehe regelmäßig schwimmen, Fahrradfahren mache ich nicht mehr im Verein. Was ich vor kurzem gemacht habe, ist Marathon beendet und dann bin ich über längere Distanzen als Marathon hinausgelaufen. Aber ich will auch darüber reden, wie holt man Leute ab und wie fängt man langsam richtig an. So, warum macht man so einen Krams überhaupt? Verschiedene Leute erzählen mir von Glücksgefühlen, die sie beim Laufen haben, fröhlich sein, bla 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 bla. Das einzige Gefühl, das ich habe, ist, wenn ich nach Hause komme, die Muskeln tun weh, boah, der Scheiß ist endlich vorbei. beim Eiskunstlaufen habe ich eine ganz andere Maxime. Ich habe gedacht, ich habe damals ein neues Hobby gebraucht, habe das ausgewählt als saisonalen Sport, dachte, wie schwer kann das schon sein? Wer weiß, ob wir das auch können. So die Maxime ist, kommen, kopieren, können. Und ich habe einen wahnsinnig guten Trainer und das macht unerwartet viel Spaß. Das ist geil. Es gibt Sportarten wie Bouldern, die habe ich angefangen, weil mich Arbeitskollegen einweisen und es ist mit dem richtigen Trainer wahnsinnig einfach, eine Sportart zu lernen. Mein Trainer sagt mir zum Großteil, halt den Arsch an die Wand. Und wenn du Zeit hast zu Hause, üb das Greifen, das brauchst du an der Wand. Worüber ich reden möchte, ist Fahrradfahren. Denn was ich systematisch bei Leuten sehe, ist, dass sie Fahrräder den Berg hochschieben oder dass sie mit dem Fuß aufs Pedal drauf einhacken. Denn wenn man das sinnvoll machen würde, könnte man es viel effizienter betreiben. Das eine ist, Leute, die regelmäßig fahren, seien es nur 3 Kilometer pro Tag, bauen eine gewisse Menge Muskeln auf. Und das ist schon eine Menge, was wichtig ist. Du hast prinzipiell 2 Wege. Du kannst einen Muskel langsam unter Kraft betreiben. Das führt dazu, dass das Muskelgewebe ziemlich stark wächst. So Bodybuilder aussehen mit großen Muskeln. Und große Muskeln haben das Problem, die sind ziemlich schlecht durchblutet. Das heißt, sie sind überhaupt nicht ausdauernd. Leute, die mit Gewalt auf ihr Fahrrad einhacken, werden das Problem haben, dass sie nie mehr als diese 5 Kilometer ernsthaft bewältigen können. Und das andere ist, die ganze Kurbel im Training auszureizen. Wenn das die Kurve meines Fahrrads ist, das mein Pedal ist, würde ich üblicherweise anfangen, hier oben meinen Fuß von hinten aufzusetzen, dieses Pedal nach vorne zu schieben. Hier kann ich meinen Fuß relativ schlicht aufs Pedal draufsacken lassen. Und wenn ich unten bin, dem Pedal, das Pedal leicht rotiert, den Fuß drauf und schieße mal nach hinten. Das heißt, ich kann mit dem Fuß, wenn ich die richtige Technik anwende, auf 3/4 der Kurbelumdrehung die Kurbel anschubsen. Das heißt auch, wäre kein Fahrrad da, um es zu zeigen, ich kann tatsächlich mit einem Bein treten. Ich brauche nicht beide Beine und ich brauche keine speziellen Schuhe. Das geht nur, wenn ich eine entsprechende Mindestdrehzahl habe und wenn ich die Kurve im Training ausreize. Und damit kann ich plötzlich anfangen, mehr Leistung zu bringen, als sich die meisten Leute je vorgestellt haben. Ich hoffe, ihr bedenkt das, wenn ihr gelegentlich mal Fahrrad fahrt, dass ihr einfach mehr Drehzahl bringt. Die Empfehlung für Fahrradtraining ist, Training zwischen 90 und 100 Umdrehungen pro Minute zu fahren auf der Kurve. Den Rest macht die Gangschaltung, die Geschwindigkeit auf die Straße umzusetzen. Im Fahrradwettkämpfen darf man auch mal bis 60 Umdrehungen pro Minute runter. Aber das auch nur, wenn man berghoch sprintet. Ich wechsle die Sportart zu Schwimmen. Schwimmen ist für mich ein relativ geiler Sport, weil ich ziemlich viel am Bildschirm sitze, ungefähr so. Und das führt zu den typischen Problemen, die man dabei hat. Und im Wasser habe ich das Gefühl, dass ich mich ausstrecken kann, dass meine Wirbelsäule gerade wird und dass ich eine angenehme Sitzposition bekomme. Das Wichtigste beim Schwimmen ist natürlich das Handtuch. Per Anhalt durch die Galaxie, wie kannst du ohne Handtuch aus dem Haus gehen? Der zweitwichtigste Gegenstand, den ich für einfach unerlässlich halte... Siehst du?
Man könnte zum Beispiel aus dem Fenster springen und das Handtuch über einen fliegenden Roboter werfen, um sich mal selbst zu halten.
Das kannst du auch nach dem Schwimmbad machen. Hilfen die polnischen Triathlon? Zu Fuß zum Schwimmbad, schwimmen und mit dem Fahrrad zurück? Ja, hier kombinieren sich plötzlich alle Sportarten wieder. Das nächste wichtige, was ich erfinde, ist eine Schwimmbrille. Die meisten, die Schwimmbrille kaufen, wissen nicht, wie sie sie richtig nutzen müssen. Du nimmst die Schwimmbrille ohne den Gummi, drückst sie an und sie muss von alleine halten. Und erst wenn die Schwimmbrille von alleine hält, kann man sie kaufen. Das heißt für mich üblicherweise, wenn ich einmal pro halbes Jahr eine neue Schwimmbrille kaufe, ich lasse mir das ganze Sortiment offenlegen, drücken, 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 bis eine funktioniert. Es kann auch passieren, dass man rausgeht, ohne eine zu kaufen. Ich habe mittlerweile eine Schwimmbrille mit Sehstärke. Sehr angenehm. Optional die Badehose. Ich weiß nicht, wie eure Badeanstalten eingestellt sind. Ich bin der Meinung, braucht man nicht zum Vorwärtskommen. Die meisten Leute bestehen irgendwie darauf. Und Duschbad. Schwimmen finde ich ziemlich schwer zu bootstrappen. Und zwar finde ich, Kraul ist eine relativ angenehme Technik. Das ist die, wo ich zuerst einen Kilometer am Stück zurückgelegt habe, ohne abzusetzen. Das Problem beim Kraul ist einfach, man verursacht mit der Hand Vortrieb und durch den Vortrieb wird man lagestabil. Durch den Lagestabil kann man sich wieder in die richtige Lage bringen, um Vortrieb zu erzeugen. Das heißt, es ist ein selbstverstärkender Kreislauf. Die Folge wäre ungefähr so Geschwindigkeit beim Kraul. Denkt dran, da hängt der Auftrieb dran. Ist der Schub, den ich mit dem Arm bringe. Und Schub hängt von Muskulatur ab, die ich am Anfang nicht habe, minus der Widerstand, den ich durch schlechte Körperhaltung und Masse habe. Das heißt, das Problem beim Kraul ist einfach, du säufst am Anfang ab. Ich habe mich natürlich episch breit auf Wikipedia zu den Schwimmstilen belesen, um zu gucken, ob es noch welche gibt, die ich nicht kenne. Und die Ansage war gewesen, in den USA fängt man üblicherweise mit Kraul als erste Schwimmtechnik an. Schub würdest du üblicherweise in Kraft pro Fläche aufbringen.
Ja, schon klar, noch, wenn du sagst, Geschwindigkeit gleich Schub minus
Widerstand. Es ist keine physikalische Gleichung.
Wir könnten mal gucken, ob wir...
Mach doch mal ein Geteilt oder irgendwas dazu.
Du wolltest Single-Teil entbringen?
Vielleicht passt es dann besser, ich bin mir nicht sicher.
Wir diskutieren das nachher nochmal. Es geht einfach.
Der Widerstand hängt von der Geschwindigkeit ab.
Leute, wir wollen doch keine Physiker sein, wenn wir schwimmen gehen wollen. Darum geht es doch gerade. Wie bootstrappt man den Scheiß richtig?
Ja, über sowas. Wenn du mit einem Physiker über Schwimmen redest, dann denkst du mit sowas an.
Ach, diese kleine Rolle hier.
Ich glaube, nur über die Gangtheorie kann man theoretisch schwimmen.
Ich habe Schwimmen in Bonn. Also Grauschwimmen in Bonn im Schwimmverein gelernt. Ich war gerade dabei, nicht abzusaufen, aber die Bahn sind wohl durchziehen, ging nicht. Und da hatte ich einen Trainerin, ungefähr so groß, ich habe sie auf 16 geschätzt und gedacht, vielleicht fahren sie jetzt 25. Er meinte, okay, pass auf, deinen Arm länger strecken, vorne eintauchen, den Ellenbogen richtig anstellen. Du sollst den Ellenbogen nicht so weit durchdrücken, sonst brauchst du so viel Kraft. Es lohnt sich prinzipiell, Kraulen mal sinnvoll zu lernen, wenn man längere Strecken schwimmen möchte. Ich habe mich irgendwann entschieden, das Schwimmen nicht zu übertreiben, nämlich immer im Training vor mir waren die Masters dran. Und ich weiß nicht, ob ihr mal Leute gesehen habt, die Schwimmen als primäres Hobby haben. Die sehen ungefähr so aus wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Tagen. Du musst dir definitiv neue Kleidung kaufen, das ist mir nämlich auch passiert nach dem Schwimmen. So, der Oberarm passt nicht mehr ins T-Shirt rein. Und das sind irgendwo Sachen, wo ich gedacht habe, okay, so viele Veränderungen will ich nicht haben, wir treten jetzt mal auf die Bremse. Einmal Training pro Woche, 3 Monate lang. Ich muss dazu sagen, ihr seht meine Glatze, ich bin unheimlich testosteronsensibel. Ich reagiere wahnsinnig gut auf Muskelaufbau. Mein persönlicher Vorteil. Was ihr im Schwimmtraining auch noch habt, wenn so Schwimmarten wie Rücken-Altdeutsch. In Rückenlage. Oder. Es hat einen Namen. Oder Schiffchen, du schwimmst mit den Zehen voraus und paddelst dir einfach genug Wasser weg, dass du genug Auftrieb kriegst.
Welchen Beinschlag macht man bei Rückenaltdeutsch?
Brust. Brustbeinschlag. Welche Wände machst du bei Rückenaltdeutsch? Ja, man wechselt auch mal die Schwimmstile durch, um sie nicht allzu sehr zu langweilen, wenn man das länger macht. Übrigens, die Kosten für Schwimmen. Jetzt, mein Nachbardorf hat eine Schwimmhalle. Es würde mich 72 Euro pro Jahr kosten, dafür, dass ich viermal pro Woche schwimmen darf. Der Schwimmverein in Bonn war halt dreimal pro Woche betreutes Training für 130 Euro pro Jahr. Was du auch noch eine Übung hast, ist, ich meine, du musst die Schwimmer irgendwie beschäftigt halten. Es gibt dann so Sachen wie Primzahlschwimmen. So, jede Primzahlbahn schwimmst du Schmetterling. Jede ungerade Bahn schwimmst du Kraul. Jede bisher noch nicht erfasste Bahn schwimmst du Brust. Du musst die Leute bei der Stange halten, damit sie die einfach nicht durchtreten. Und nebenbei, bevor sie dazu kommen zu rechnen, immer schon sagen, konzentrier dich auf deine Armtechnik. Du machst das schon wieder falsch. Also wenn ihr Schwimmen bootstrappen wollt, zieht einfach mal mit Kraft durch. Und wenn ihr ein bisschen mehr Kraft habt, liegt ihr stabiler im Wasser, dann wird das auch besser. Aber mit Trainer wird das alles viel, viel besser. Und jetzt komme ich auf meine zurzeit zeitfressendste Sportart, Joggen. Joggen zu Bootstrappen ist relativ einfach. Ihr habt am Anfang weder die Ausdauer noch die Kraft, aber Muskulatur kommt ihr weiter. Einfach drauf sprinten, bis euch die Beine wehtun. Das dauert 30 Sekunden, 40 Sekunden. Das macht ihr zweimal pro Woche, ungefähr drei Wochen lang. Und dann merkt ihr plötzlich, dass die Zeit, die ihr sprinten könnt, viel länger wird. Und in dem Moment könnt ihr anfangen, euer Training irgendwie zu variieren. Ich bin von einem Arbeitskollegen zum Joggen überredet worden, einmal pro Woche, das waren seine Entspannungsphasen, während er auf Marathon trainiert hat, und einmal pro Woche so geigen, so bewegst dich irgendwie, aber alles nicht ernsthaft. So 10 Kilometer, Stunde, hat er gemeint, deine Form ist doch ganz brauchbar, willst du mal nicht mehr machen. Und er hat immer versucht, mich zu mehr Training zu trainen, damit er einen Trainingspartner kriegt. Und irgendwann mal, als ich mich nicht genug dagegen gewehrt habe, hat er mich zum Marathon angemeldet. Und ich hatte jetzt natürlich eine ganz persönliche Motivation. Ich hatte meine regelmäßigen Fressattacken, die ich in der Kontrolle hatte. Dieses ständige Rumgelümmel von, kein Bock auf nix. Muss ich jetzt arbeiten? Muss ich irgendwas fertig machen? Und einfach noch der Bauch, der nicht passt. Und ich habe gemeint, irgendwas davon muss besser werden. Jetzt ziehen wir mal systematisch Training durch. Und zwar, was ich gemacht habe, war dreimal pro Woche joggen. Davon eine Stunde schnell. Die Definition von schnell ist schon, es ist entspannt, aber es versucht, an der Obergrenze von entspannt zu laufen, damit du deine Komfortzone, dieses Gefühl von, ach, jetzt ist es schön mit, scheiße, es ist warm und unangenehm und eigentlich drückt alles und nee, meine Schuhe sind doof. Den Bereich willst du langsam erreichen, um dich mental darauf vorzubereiten, deine Komfortzone weiter auszudehnen. Dann hatte ich einmal pro Woche Intervall. Die offizielle Empfehlung von meinem Trainer war gewesen, schnell und langsam, aber ich habe Intervalle ernst genommen. So 30 Sekunden Sprint, gib ihm, 4,5 Minuten Pause. 30 Sekunden Sprint tun dir nachher die Beine weh, und zwar in der Regenerationsphase. 60 Sekunden Sprint, ihr glaubt nicht, wie mir in meinem Alter der Brustkorb wehtun kann. Ich habe gedacht, ich bin ein Fall für den Arzt. Und dann gibt es noch die ganz fiesen Sachen mit, du bist gerade am dritten Intervall und denkst so, scheiße, tut das alles weh, warum tue ich mir den Track überhaupt an? Übrigens, mehr als drei Wiederholungen macht überhaupt keinen Sinn, warum soll ich das vierte oder fünfte Intervall überhaupt noch laufen? Ja? Und da habe ich so ganz miese Sachen gemacht, meine Freundin ist auf dem Fahrrad nebenher gefahren und hat gemeint, du wirst wieder langsamer, schneller, schneller, schneller. Und das ist eigentlich der Moment, wo von außen der Druck kommt, so, du kannst jetzt kein Schwächling sein, aber eigentlich tut es weh, darf ich weinen? Scheiße, ich habe keine Tränen mehr, ich schwitze gerade alles aus. Eieiei. Also, ich habe gesagt, ich ziehe das Training durch, um meinen inneren Schweinehund zu besiegen. Manchmal hat der Schweinehund gewonnen, aber nicht immer. Und einmal pro Woche, es begann mit 2 Stunden und endete bei 4 Stunden. Ausdauer. Der Sinn einer Ausdauereinheit liegt ungefähr so wie bei Spazieren. Du bleibst in Bewegung, du wirst nicht schnell werden, du wirst keine Sprints machen, du darfst bergauf jetzt gehen. Es geht einfach nur um in Bewegung zu bleiben. Ich hatte irgendwann das Problem, ich war abends mit zu wenig Kleidung unterwegs und war einfach kalt. Und die Lösung für kalt ist ganz einfach, du bewegst dich schneller. Halbe Stunde später, Blutzuckerreserven aufgebraucht, Bauch sagt mir, ich habe Hunger, ich kann nicht mehr. Umgeschaut gibt es irgendwelche Apfelbäume, ich meine, das ist ja perfekte Jahreszeit. Nichts gefunden, okay, zurücktreten, ich kann nicht mehr, Bauch sagt, du bist im Arsch, lauf mal langsamer, wird wieder kalt. Und kam von meinem Trainer die Rüge, warum hast du dich nicht sinnvoll angezogen? Der Sinn der Ausdauerheilung ist einfach nur, deine Verdauung zu striezen und dich mal zu quälen, mit dem Hungergefühl klarzukommen. Du wirst nichts essen die 3 Stunden. Und das Brutale an diesen eigentlich Ausdauerstunden ist, es ist geistig zermürbend. Es ist so unendlich langweilig. Es ist egal, ob du Straße läufst oder Wald. Du bist einfach wahnsinnig langsam unterwegs. Du siehst ja schon unendlich weit nach vorne. Ich so, ja, der Baum, der kommt gleich. 2 Minuten später. Der kommt bestimmt gleich. Du machst einfach keine Fortschritte und nebenbei läuft ein Podcast. In meinem Fall war das zum Beispiel Logbuch Netzpolitik. Auf 1,2-facher Geschwindigkeit, wo ich dachte, Linus, komm zum Punkt. Ich habe diesen Podcast schneller gemacht und ich kriege immer noch keine Informationen. Wie viel schneller muss ich ihn denn noch machen? Aber irgendwann auf der Punkt, wo du alle Podcasts durchgehört hast, dann denkst du, ich habe den Kram schon mal gehört, das ist so stinkend langweilig. Das 3-Stunden-Training ist wirklich wahnsinnig brutal, weil dich dein Kopf fertig macht. Du hast so viele andere Sachen, die du denken kannst. Die Stunde, die quälst dich durch. Tut weh. Das tut die ersten paar Mal weh. Irgendwann hörst du auf zu jammern. Und es ist einfach alles nur egal. Aber die 3 Stunden machen dich fertig. Was ich auch gemacht habe in meiner Vorbereitung war Laufstilanalyse. Ich war für viel Geld auf einem Laufband und da habe ich eben mal gefilmt und nachher gesagt, okay, ich wackel zu viel mit der Hüfte. Ich müsste mal ein paar Übungen machen auf dem Wackelball, zum Beispiel solche. Zur Hüftstabilisierung. Solche teuren Sachen muss man nur machen, wenn man ernsthaft sowas wie Marathon plant. Und Marathon in der Planung ist schon Leistungssport. Du kommst plötzlich dazu mit, Gelenke werden belastet, Knie tun weh. Mein Hausarzt hat mir ein paar Mal gesagt, ich bin verschnupft, ich sollte eigentlich gar nicht laufen. Was sich weiterentwickelt hat, ist mein Schmerzempfinden, somit es tut weh. Na und, wen juckt das schon? Das andere ist das Gefühl von, wie viel muss ich eigentlich essen? Du ignorierst dieses Gefühl von der Magen und sagst dir Hunger, der Magen hört einfach auf. Eine Stunde später haust du dich einfach um, weil der Magen sagt, ich will jetzt wirklich was zu essen. Aber die Stunde bis dahin, das war alles Makulatur. Oder dieses Gefühl von, mir ist warm, mir ist kalt, dein Körper passt sich plötzlich wahnsinnig an mit dem, was er aushalten möchte und wann er denkt, dass es ernsthaft wichtig ist, etwas zu signalisieren. Das Signalisieren hatte ich noch ein schönes Beispiel gehabt. Genau, wann bin ich eigentlich krank? So, die Nase läuft immer, ich habe eine Allergie, es schnupft. Beim Atmen merke ich irgendwas in der Rachenröhre, im Rachen vielleicht. Ist einfach die Luft gerade kalt, vielleicht habe ich, keine Ahnung, was, eine Fliege geschluckt. Irgendwie meldet dein Körper immer was. Und du musst einfach dein Körpergefühl neu definieren, von wann bin ich eigentlich gesund. Das ist eine wichtige Sache, die du bei lernen wirst. Im schlimmsten Fall haut sie halt einfach um, liegst ein paar Minuten und gehst dann nach Hause. Aber das passiert eigentlich nicht, weil dein Körper gibt dir vorher genug Warnhinweise. Du musst nur lernen, sie zu deuten und lernen, wann es zu viele sind. Die Woche vor dem Marathon hast du gezielt eine Woche Pause, damit sich dein Körper regenerieren kann. Und das ist die Woche, ich war unheimlich sensibel. Ich bin die Treppen zu Hause runtergelaufen und mein Gefühl sagt, meine Knie, die machen Bluck, wenn ich sie einknicke. Und das Gefühl ist irgendwie komisch beim Abrollen und das sollte gar nicht so sein. Rede ich mit meinem Manager und dann manchmal so, nö, ist total normal, du bist einfach nur übersensibel. Das ist bei Sportpausen total normal. Du merkst plötzlich auch, wenn du morgens rauskommst und die Luft ist ein bisschen kälter, dass das Atemgefühl anders ist. Und das sind einfach so viele Details, die für dein Gesundheitsbefinden gar nicht wichtig sind, wenn du wissen musst, dass du ignorieren musst. Und es ist ein langsamer, lernender Prozess. Und in dem Moment möchte ich eigentlich mal auf den Marathon eingehen. Ich bin gelaufen in einen EBM-Papst. Also, die wollten Marathon füttern. Die ersten 200 Startplätze waren kostenfrei. Ich bekam irgendwann einen Anruf. Hier, Ihre Startgebühr wird zurücküberwiesen. Sie sind die ersten 200 reingerutscht. Der Marathon hat mich effektiv gekostet. 3 Euro Leihgebühr für den Timing-Chip. Was es mich noch gekostet hat, sind die Schuhe. Ich wollte unbedingt das aktuelle Modell haben. Dann wollte ich eine Laufweste haben, damit ich die Option habe, nachzulaufen. Die Laufweste besteht im einfachsten Fall aus nichts. Ungefähr so. Hat hinten 2 Taschen. Vorne eine Tasche für mich üblicherweise für Schlüssel, Handy. Das Handy als GPS-Tracker und als Podcast-Abspielgerät. Und kann man praktischerweise noch eine Startnummer dran festmachen. Wie ihr da seht. Dann habe ich noch Kompressionsstrümpfe, weil mein Manager unbedingt meint, die sind ganz, ganz toll. Welche Kompressionsstrümpfe haben? Ich persönlich Also ihr werdet beim Marathon sehen, dass es Leute gibt, die währenddessen mit den Konfessionsstrümpfen rumlaufen und Leute, die welche danach anziehen. Ich persönlich merke bei mir zur Regeneration überhaupt keinen Effekt. Das nenne ich einfach Strümpfe. Kompressionsbeinlinge. Dann war es gerade Sommer gewesen und ich hasse warme Temperaturen. Das heißt, im schlimmsten Fall war ich einfach bei Nacht laufen. Das Krasse, was ich gemacht habe, war nachts um 1 losgelaufen, nachts um 2 fertig, duschen gehen, nachts um 3 schlafen gehen, morgens um 7 wieder raus. 4 Stunden Schlaf. Ich habe teilweise das Training höher priorisiert, als den Schlaf einfach nur mein Schwein zu verprügeln. Das hat partiell gut funktioniert. Beleuchtung. An dieser Stirnlampe ist genial, dass sie unheimlich hell ist. Wenn ihr nachts auf Straßen lauft, werdet ihr merken, Autofahrer sind ziemlich dreist. Die blenden und die wollen nicht ausweichen. Die einfachste Wirkung ist, mal gegen zu blenden. So richtig Licht draufhauen. Plötzlich blenden die ab. Dann kann ich auch abblenden. Ich kann die Lampe dimmen. Das Angenehme bei der Lampe ist, die hat Gewichtsverteilung vorne und hinten. Ist einfach zum Laufen angenehmer. Ihr werdet trotzdem mehr schwitzen. Jetzt bin ich mit der Ausrüstung fast fertig. Ich laufe üblicherweise in einem Funktions-T-Shirt, weil ich wahnsinnig viel schwitze und diese Funktionssachen nicht zu viel Nässe aufnehmen können. Das heißt, die trocknen ziemlich gut wieder. Wenn ich in einem Baumwoll-Shirt laufe, ist dieses Shirt am Ende des Laufs 1 Kilogramm schwerer vom Wasser. Das ist einfach ziemlich brutal. Es gibt Sachen, wir sprachen gerade über Hypersensibilität, die ihr erst bemerkt, wenn ihr länger lauft. Zum Beispiel, mit eurem Fuß stoßt ihr immer wieder mit dem Zehennagel vorne im Schuh an. Es geht 2 Stunden gut, es geht 2,5 Stunden gut. Ab 3 Stunden fängt es plötzlich an aufzufallen. Entweder eure Zehennägel sind zu lang, dann kriegt ihr blutige Zehen. Ich habe aktuell 2 Stück. Die wollen seinen Marathon nicht regenerieren. Sie tun nicht weh, wegignorieren. Oder eure Zehennägel sind zu kurz, dann kriegt ihr an der Zehenspitzen Blasen. Das ist auch ein lustiges Gefühl. Sowieso so eine Kunst ist für sich, den Schuh richtig zu schnüren, dass er mal nicht drückt. Das sind auch so lustige Sachen wie, ihr habt eine Unterhose ohne Näht, die habt ihr extra gekauft. Da ist so ein kleines Etikett festgenäht. 3 Stunden scheuern, immer wieder Schritt für Schritt, scheuern. Ihr glaubt nicht, wie empfindlich eure Hautpartien sind. Das sind Sachen, die merkt ihr erst nach 3 Stunden. Diese langen Läufe fordern ihre Opfer, die sind ziemlich brutal. Der Marathon beginnt üblicherweise damit, dass man morgens ankommt, seine Startnummer abholt. Da waren da mehrere Kästen für Eigenverpflegung. Also es gibt Verpflegungsstände entlang der Strecke. Die sind alle paar Kilometer. Und da waren Kisten, wo dran stand, wo diese Kisten nachher hinkommen wird, damit ich meine Verpflegung reinpacken kann. Ich hatte so kleine Gelpacks. Und zwar Fruchtsaftkonzentrate abgepackt in der Einwegverpackung. Als schnelle Energiezufuhr, wenn ich mal was haben möchte. Davon hatte ich ein paar Stück hinten in den Taschen drin und ein paar Stück zu den Verpflegungsständen liefern lassen. Entlang der Strecke gibt es Zuschauer, ungefähr solche Leute da. Da vorne ein Name draufsteht, könnt ihr einer, auf der Stadt, wenn ein Name draufsteht, könnt ihr einer ansprechen. Und es ist unheimlich motivierend, dass einfach nur Leute da sind. Du kannst nicht die Zunge runterhängen lassen, würde das hinaussehen. Zieh einfach durch. Das ist der Marathon angefangen, habe ich an diesen netten Herrn drangehangen, wenn er mich fragt, alles das, Ü65. Und mir gedacht, hey, das ist bestimmt mein Tempo, hängen wir uns mal dran. Es ging wieder gut, bis Kilometer 8 habe ich an die beiden hinten dran gehangen, und zwar an Kai und Jason. Kai und Jason, während des Marathons sowieso viel Zeit zu reden. Erfahren, es sind 2 Lehrer, also haben mal die Möglichkeit gehabt, über Literatur zu lästern. Dann kamen die ganzen Frauenwitze dran. Dann haben wir die Halbmarathonis gelästert. Haben wir die Schüler gelästert. Es waren einfach sehr angenehme 20 Kilometer Begleitung, die ich mit den beiden hatte. Die hatten auch ein anständiges Tempo und ich wollte meinen Gesprächspartner nicht verlieren, also klebte ich halt hinten dran. Bin ich einfach mit Leuten mitgelaufen. Das ist nochmal durchs Training, durchs Ziel durch. Und zwar war die Strecke Start-Zielbogen. Eine Schleife 28 Kilometer. Wir müssen kurz auf das Ziel kommen. Ein Marathon ist 42,2 Kilometer lang. Es entsteht durch eine komische Einheitenkonversion aus britischen Meilen. Das Wichtige ist, er ist länger als 42,0 Kilometer. Und dann gibt es hier noch diese 28,0 Kilometer, dann gibt es hier eine zweite Strecke, die ist 14,0 Kilometer. Ihr merkt gerade, da ist eine kleine Lücke drin, die mir bis dahin nicht aufgefallen ist. Also, hier Jason Kai aufgesammelt, wunderbar, mein Spaß gehabt. Zwischendrin undokumentierte Verpflegungsstände, wir laufen durch Weinberge durch, nicht so. Einfach nur dieses, ihr habt einfach nur ein Stückchen Abwechslung von dieser elendigen Monotonie, dieses haptische Feedback auf der Zunge. Es ist süß, es ist nass, ihr könnt drauf rumbeißen, es ist einfach nur so unendlich erlösend, meine Abwechslung reinzukriegen. Wie bei meinen Jungs an, hier wollt ihr auch was haben, nö, wir kriegen davon immer Durchfall. Ich so, ups, scheiße, hätte man vorher mal testen sollen, wie ich Weintrauben beim Laufen vertrage. Nämlich, was ich mit dem Lauftraining wunderbar im Griff bekommen habe, sind meine Fressattacken. Ich habe das Problem, dass ich immer das Gefühl habe, und zwar ungefähr dann, wenn ich 6 Stunden vor dem Laufen esse. Also habe ich mein Essen so geplant, dass ich laufen konnte. Entweder ich gehe später in der Nacht laufen oder ich lasse das Essen einfach ausfallen. Oder ich verschiebe das Essen mal um eine sinnvolle Uhrzeit. Oder ich mache Mittagessen, 6 Stunden Pause, laufen, danach Abendessen. Und einfach nur dieses Wissen von, natürlich kann ich mit vollem Magen laufen, aber ich werde es wahnsinnig bereuen, hat mir geholfen, meinen Essrhythmus in den Griff zu kriegen. Also zwischendrin ein paar Weinberge abgekrast, grüne Trauben und blaue Trauben, ich fand die blauen besser, noch ein paar Apfelbäume gefunden, die Halbmarathon ist wieder eingesammelt, das ist ganz nett, ihr seht mal ein paar andere Leute, mit anderen Leuten reden, die haben mehr Mädels dabei, wesentlich bessere Motivation. Bricht an der Stelle ungefähr Kai zusammen, sein Kumpel meint, du, ich bleib mal hier, lauf dir mal voraus und lauf dir eigenes Tempo. Die nächsten 14 Kilometer waren ziemlich zermürbend, weil da kommen ungefähr rechts am Rand Leute, die gehen, die du ständig überholst. Und du läufst alleine. Und dann habe ich angefangen, mein Handy auszupacken mit Musik von Nightwish. Und ich habe, das Problem beim Laufen ist es ja, Musik zu finden, die die richtige Geschwindigkeit hat. Es soll dich nicht einschläfern, es soll nicht zu schnell sein, ich werde wahnsinnig aggressiv, wenn die Musik nicht passend Tempo hat. Ich habe festgestellt, die Musik ist krass zu schnell. Ja, hab nichts anderes mit Pech gehabt. Auf geht's. Ich meine, es geht ja nur darum, wegzuignorieren, dass deine Füße langsam sagen, du willst nicht mehr, dass deine Knie anfangen zu schmerzen. Ich habe mittlerweile auch einen Schritt weiterhin geändert, einfach nur das Bewegungsprofil zu ändern und es wurde nicht mehr besser. So dieser langsame körperliche Zerfall, der dir einfach nur sagt, du wirst leiden. Du kannst nichts dagegen tun, außer weiterlaufen. Also wirst du mehr leiden. Egal. Kam an einem schönen Punkt, da kam ein nettes Mädel an mir vorbeigelaufen und ich dachte mir so, hey, die Motivation, netter Po, laufen wir mal hinterher. Die ist noch ein Ticken schneller. Ich fange an, ein bisschen anzulaufen und werde sofort verprügelt von Schmerzen von allen Seiten. Ich weiß gar nicht mehr, was weh tat, es war einfach nur schmerzvoll. Entschieden, okay, lassen wir das. Sie war ein Ticken schneller. Ich habe die nächsten 7 Minuten sehen können, wie sie 100 Meter Vorsprung aufgebaut hat. Ich konnte in diesem Tempo nichts machen. Ich war nicht in der Lage, schneller zu laufen und ich war nicht in der Lage, langsamer zu laufen. Der Endsprint. Also als ich hier rumgelaufen war, war der erste vom Marathon bereits durch. Der erste und der letzte werden mit dem Fahrradfahrer markiert. Der letzte heißt üblicherweise Besenkehrer und der erste halt den ersten anzukündigen. Das habt ihr nochmal für Männer und für Frauen getrennt. Also ungefähr 4 Fahrräder auf der Strecke. Das Fahrrad vom ersten habe ich nicht gesehen, also war schon weit vor mir im Ziel. Hier auf dem Weg dachte ich mir, ich bin gleich drin. Hinter mir sind Leute, die lasse ich nicht vor mir reinkommen. Nochmal letzte Kraft, ich meine, es wird eh wehtun, also was soll's. Letzte Kraft zusammennehmen, wir sprinten nochmal. Sprint auf das Ziel zu, habe das Ziel schon über den Hügel gesehen, ungefähr 500 Meter. Zieht das Tempo weiter an, Intervallsprinten schneller, 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 schneller. Und plötzlich passiert das. Vor dem Ziel wird nach rechts ausgeleitet. Und es geht an, ja, ich habe meine ganze Kraft auf dieses Ziel geplant. Es geht am Ziel vorbei, kommt hier hinten zu einer U-Wende und geht von hinten ins Ziel rein. Ich hab diesen Schrei nicht ausgestoßen, aber ich habe sehr geflucht. Diese 200 Meter extra, die einfach ungeplant sind, am Ende deiner Kräfte. Wenn man nach hinten geguckt, die hole mich nicht ein. Nein! Irgendeinen Tod muss man halt sterben. Nach dem Wettkampf in die Dusche geschleppt, festgestellt, dass ich den falschen Beutel von meinem Wäschestand, ich hatte vorher meine Beutel abgegeben, dass ich vergessen habe, den richtigen Beutel mitzunehmen, der lag immer noch an der Garderobe, entschieden, dass ich einfach viel zu schlapp und viel zu müde bin, gehen wir halt ohne Handtuch und ohne Duschbad duschen. Mein Gott, wie schlimm kann das schon sein? Ich habe gedacht, das Duschwasser ist scheiße kalt. Komisch, mir ist kalt. Das Gefühl hatte ich noch gar nicht. Interessant. Egal, unter die Dusche, größtenteils weggewaschen, wieder in die Kleidung rein. An den Beutel drücken. Ich gehe ich nochmal duschen. Nee, kein Bock, die Welt kann mich jetzt mal. Und dann sah ich neben dem Eingang von der Turnhalle, wo die ganzen Sportler sich wieder getroffen haben, Weimar saß ich dann, frag nach. Ja, hier ist nur für Leute vom Sponsor. Aber da drüben, jenseits der Strecke, da gibt es noch einen offiziellen Massagestand. Gehen Sie doch mal dahin. Es war gerade Zieleinlauf gewesen, das heißt, ich darf die Strecke nicht passieren, sondern ich musste über so ein Ding ungefähr so hoch als Brücke rüber. Brücke aufging so. Immer noch Probleme beim Knie einknicken und eigentlich alles, was Oberschenkelmuskulatur betrifft, maximal schmerzhaft. Die Treppe runter ist ziemlich brutal, der hilft ihm das Geländer nicht, das macht er nur über die Füße. Treppe absteigen tut viel mehr weh als Treppe aufsteigen. Ich komme also irgendwo in die Schule, sind zwei Leute vor mir in der Warteschlange, es sind 10 Physiotherapeutinnen, allesamt unter 30 Jahren und ein paar von denen, wo ich mir dachte, hey, heute Abend schon was vor. Ich dachte so, wie gemein ist denn das Leben? Dann liegst du einfach da auf der Liege mit dem Gefühl von, du hast es geschafft. Oh, du darfst liegen. Oh, tut das gut. Zweitens, du wirst massiert. Und drittens, ich bin von 2 Frauen gleichzeitig massiert worden. Ich hatte noch nie so ein tolles Gefühl wie nachher auf dieser Liege. Ich habe dummerweise einen Fehler gemacht beim Freiboten, was tut weh? Waden, Oberschenkel, Rückseite, Po. Die haben es ausmassiert und es war am nächsten Tag von Waden, Oberschenkel, Rückseite und Po ganz okay. Die Wadenvorderseite tat am nächsten Tag weh. Das sind einfach Sachen, die fallen in dem Moment nicht auf, weil sie nicht schmerzvoll genug sind und Sachen, die man lernt, wie man sie richtig machen muss. Der Kommentar von meinem Manager war gewesen, bleib nochmal da bis zur Siegerehrung, in deiner Altersklasse starten nicht so viele Leute, da hast du Chancen, den Gnaden dritten Platz einzusammeln. In meiner Altersklasse, die sie erweitert haben müssen, weil Teilnehmer waren 7 Starter, davon kamen Platz 1, Platz 2 und Platz 4. Aber prinzipiell kann man sagen, in meinem Alter hat man bei Ausdauerläufen noch gute Chancen, was zu reißen. Das machen einfach nicht genug Leute. Nämlich der nächste Wettkampf, den ich fatalerweise habe noch committen lassen, war eine Strecke von 49,0 Kilometer. Wenn ihr euch fragt, haben solche Dinge noch einen Namen? Die heißen dann Ultramarathon. Und das war zur Hälfte Waldprofil, Single Trail, also ihr habt irgendwie so einen Trampelpfad im Wald. Da war anständig Höhenprofil drin, entweder im Wald oder in Weinbergen und der Waldweg war schlammig. Und das ist eine ganz andere Disziplin. Erstmal ist Waldbodenlaufen viel angenehmer, auch wenn es viel anstrengender ist. Es belastet einfach eure Knöchel viel weniger. Das zweite ist, mal abgesehen von den ersten 10 Leuten, hat er keine Motivation, irgendwie den ersten Platz zu reißen. Das heißt, da laufen Leute rum mit ihrer Kamera, machen Landschaftsfotos, knipsen sich, Selfie, zwei Bild von mir machen, weiter geht's. Die sind einfach viel entspannter bei diesen Läufen. Und da habe ich auch gewusst, was ich massieren lassen muss, nach dem Lauf, wenn es ihm besser geht. Da hatte ich keine Muskulaturprobleme am nächsten Tag, nur noch Knieprobleme gehabt. Um dieses ganze Ding abzurunden, ja, man kann im Marathon laufen. Nein, man muss es sich nicht unbedingt selbst beweisen. Hat es mir geholfen, meine eigenen Ziele zu erfüllen? Ja. Ein bisschen anders, als ich geplant hatte. Würde ich es wieder tun? Juli nächsten Jahres, Zermatt, 50 Kilometer, 2 Kilometer nach oben bergaufwärts. Und bis dahin mache ich, glaube ich, Pause bis Januar. Man muss ja auch wieder andere Sportarten machen.
Du hast die ganze Zeit von Trainer und Manager und so geredet. Woher kriegt man sowas? Also beim Schwimmen hast du es ja schon erzählt. Ja, Schwimmverein kostet 130 Euro im
Jahr. Das war der Arbeitskollege, der komplett egoistisch gedacht hat, wenn ich mein Training mache, kriegt er auch mehr von mir ab.
Ja, aber das war jetzt so ein Bootstrapping-Vortrag. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwie damit anfangen will, dann muss ich mir auch überlegen, wen frage ich dafür? Also es klang für mich schon, als wäre das ein zentraler Bestandteil, jemanden zu haben, der einem Tipps gibt.
Nein, das ist einfach eine persönliche Eigenschaft, dass ich ein wahnsinnig fauler Sack bin und ich keine Sachen mache, die mir nicht vorgegeben werde. Und da kam mal die Ansage, egal was du nächste Woche vorhast, schreib in deinen Terminplan einmal langes Training, einmal Intervalltraining und einmal schnelles Training. Und ich habe die Sachen vorab im Terminkalender geschrieben, damit ich nicht auf die Idee komme, wegen irgendwelcher Abendveranstaltungen, Freundesbesuche oder Familienfestessen meinen Trainingsplan kaputt machen zu lassen. Es ist halt auch der Punkt, wo ich auf die komme, ja, ich würde schon gern zur Grillparty kommen, aber ich muss am nächsten Morgen früh laufen. Können wir nicht die Grillparty einen Tag später machen?
Also, du machst dich halt auch ziemlich schnell kaputt, wenn du irgendwie anfängst, drauf loszutrainieren, oder? Also...
Nein, du willst ja am Anfang deine Sprints haben, damit du ein bisschen Muskulatur kriegst, mit der du anfangen kannst zu arbeiten. Und dann ist halt die Frage, was du machen willst, denn ein Sprinter ist eine prinzipiell andere Sportart als ein Langstreckenläufer. Langstreckenläufer sind so extrem schlaksige Typen.
Genau, und da bist du jetzt schon an so Sachen, da musst du jetzt schon Wissen haben und das musst du dir irgendwo herholen.
90% der Sportler erreichen diesen Level nie. Es ist einfach für die meisten Leute nicht wichtig und wenn es wichtig wird, hörst du es dann plötzlich.
Okay, aber wenn ich jetzt anfange zu trainieren für einen Halbmarathon und jeden Tag mit einmal die Woche Pause 5 Kilometer so schnell wie möglich renne, dann ist das wahrscheinlich kein so tolles Training dafür. Ich werde es vielleicht durchhalten, ein paar Wochen und dann darf ich erstmal Pause machen, weil mir alles wehtut und mein Körper nicht mehr funktioniert.
Ich glaube, man sollte nicht einfach alleine loslaufen und sage, ich will jetzt irgendwie Marathon laufen. Es gibt überall Lauftreffs, wo man Leute trifft, die auch laufen. Und da ist schon auch bestimmt jemand dabei, wo vielleicht auch nur am Marathon läuft.
Ich war einmal pro Woche laufen mit der Donnerstagslaufgruppe, das wären so Wald- und Wiesenläufer. So, warum muss man die Straße nehmen, wenn man Waldweg hat und warum nicht einfach mehr bergauf, bergab, querfeldein? Mit denen habe ich über alle möglichen Sportarten geredet, natürlich auch über das Laufen, aber auch über Schwimmen und Neoprenanzüge. Um noch die Frage von Matto zurückzukommen, was du machen kannst, die typischen Laufbücher haben Trainingspläne. Wenn du ein Ziel hast, du hast diesen Wettkampf an dem Tag, du möchtest diese Zielzeit laufen. Für mich war es ja ganz hoch gepokert mit, ich habe 12 Wochen Zeit und ich will irgendwie diese Strecke überwinden. Und ich bin überhaupt viel zu faul zum Trainieren. Was ist der minimal nötige Aufwand, um durchzubringen? Das war einfach ein angepasster Trainingsplan aus der Lauferfahrung meines Trainers raus. Mein Trainingsplan sagte halt, 3x pro Woche unterschiedliche Ziele erreichen.
Also ich höre von vielen Leuten, die laufen, dass man sehr schnell Knieprobleme kriegt, wenn man entweder falsch läuft, wie du vorhin ganz kurz angerissen hast, oder wenn man zu viel oder zu wenig läuft. Kannst du da etwas drüber sagen oder wo du da hinkommst?
Ja, ich kenne erstaunlich viele Leute mit Knieproblemen, vor allem die Leute, die zum ersten Mal einen Marathon beendet haben. Es gibt generell Übungen, um Kniesachen zu stärken. Du würdest dich auf ein Wackelbrett stellen und mit einem Fuß einfach draufstehen. So ein Wackelbrett, das ist ein Ding mit einem Halbball und einem Brett oben drauf. Das ist ein ziemlich gutes Knietraining. Wenn deine Knie dauerhaft wehtun, müssten wir uns unterhalten, ob du entweder zu viel Sport machst oder zu wenig Sport machst und ob du irgendwie deinen Fuß einseitig belastest. Deswegen war ich auf der Laufbahnanalyse, weil wenn ich irgendwie einen Schrittfehler gemacht hätte, der so wie ein Ausfallschritt ausgesehen hätte, was ein typisches unsymmetrisches Knieproblem verursachen könnte, wäre das auf dem Laufband aufgefallen. Du gehst zu einem Arzt oder zu einem Orthopäden oder zu einem beliebigen Trittanbieter, der ein Laufband aufgebaut hat und dich von mehreren Seiten mit Kameras filmt.
Wie lange vorher hast du auf dem Marathon trainiert und wie war deine Ernährung dabei?
12 Wochen. Meine Ernährung war annähernd konstant. Zumindest möchte ich das behaupten, aber praktisch hatte ich plötzlich Fressanfälle auf Linsensalat.
Okay. Ja, hast du versucht anzupassen, was du isst? Oder hast du...
Ich habe überhaupt nichts an meiner Ernährung ausgetauscht. Ich habe nur gemerkt, dass die Menge plötzlich steigt, die ich esse. Die ist deutlich nach oben gegangen. Und warum ich das Laufen so hervorhebe, ist, du kannst beim Laufen nicht viel falsch machen. Es gibt Leute, die laufen mit abgelaufenen Schuhen auf der Straße und das ist relativ belastend für deine Gelenke. Das Problem ist, so ein Laufschuh hält im Schnitt 600 Kilometer, dann willst du ihn austauschen. Das ist echt nicht viel. Und die andere Sache ist, dass du in Laufgeschäften ständig Fehlberatungen hast wegen der Schuhe, und zwar nämlich wegen der Pronationsstützen. Es gibt Leute, die kippen beim Laufen mit dem Fuß. Und zwar so ein bisschen kippen ist normal, wenn ich mir einen abgelaufenen Schuh anguckt mit der Schuhsohle. Werdet ihr sehen, die Schuhsohle ist ungleichmäßig abgelaufen. Die ist außen ein Stück weiter ausgetreten als innen. Das ist total normal. Es gibt Leute, die machen das übertrieben viel, da ist die Seite nur außen abgelaufen oder nur innen abgelaufen. Und deswegen gibt es mittlerweile Schuhe mit Seitenstützen. Und die Antwort von meinem Orthopäden war, ja, Stützen sind immer subjektiv. Die meisten Leute brauchen es nicht und haben sie trotzdem. Die andere Sache, die wir diskutiert haben, ist der Riss im Schuh. Ein Schuh, sagen wir mal, Männerschuh ist ein typischer Absatz. Das Verhältnis zwischen Sohlenhöhe vorne und Sohlenhöhe hinten, das ist so eine elendig selbsterfüllende Prophezeiung. Die Hersteller sagen, ja, die Leute treten auch mit der Ferse auf, deswegen müssen wir Ferse mehr dämpfen, deswegen ist die Ferse dicker. Wenn die Ferse dicker ist, kommst du beim Aufsetzen häufiger mit der Ferse auf. Das ist so eine elendig selbsterfüllende Prophezeiung, wie viel soll die Fersenhöhe sein. Wir haben auf dem Laufband geschaut, dann habe ich die Empfehlung von meinem Orthopäden gehabt. Dann bin ich mit der Laufbandanalyse zu meinem Kollegen und habe dem gefragt, sag mal, wie siehst du das, wie wertest du es, welche Schuhe hast du schon ausprobiert? Ich meine, der war dieses Jahr 5 Marathons gelaufen, der hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung, wie wir rausgezogen. Und deswegen kam mit seiner Erfahrung und der Laufbandanalyse dann irgendwann die Entscheidung für exakt diesen einen Schuh. Aber die Art, wie du auch noch Probleme, das habe ich nicht vergessen zu erwähnen, ist, du wechselst gelegentlich den Laufschuh durch. Du läufst nicht nur in einem Schuh, sondern mal angenommen, ein Schuh verursacht bei dir Muskelfehlentwicklungen. Dann hast du üblicherweise einen zweiten Schuh. Von mir ist auch Laufsandalen, die du gelegentlich mal läufst. Und die wirken dem Problem entgegen. Deswegen ist es wichtig, beim Laufen gelegentlich mal Schuhe durchzutauschen. Noch Fragen?
Vielleicht für auch sehr anstrengende Sportarten. Man kann mal als Probe eine Bergwanderung machen mit Kinderwagen und Rucksack.
Bergwanderung. Wir waren die Woche vor dem 49-Kilometer-Wettkampf wandern, und zwar 6 Stunden zu dritt. Uns taten nachher allen 3 Leuten die Knie und die Knöchel weh, zusätzlich die Muskulatur. Der Unterschied ist, bei mir war es am nächsten Tag wieder gut. Die anderen beiden haben nur 6 Tage weitergejammert. Es ist einer der Effekte, die ich heraustrage, dass meine Regeneration wesentlich besser ist. Und noch eine geile Geschichte kam von meinem Manager, der war beim Zahnarzt. Örtliche Betäubung. Und der Zahnarzt meint dann so, dieses scheiß Sportteil wieder, brauchen wir wieder mehr. Doppelte Menge. Das Problem ist einfach, dass das Gewebe besser durchblutet ist und deswegen das Betäubungsmittel besser abtransportiert wird. Und dass die Leber, die sowieso meinte, Giftmittel, gib her, baue ich ab, noch besser trainiert ist. Das heißt, besserer Abtransport und besserer Abbau. Hilft wunderbar gegen Betäubungsmittel.
Aber dem tut ja sowieso alles weh, dann macht
er
nichts mehr.
Er hat auch seinem Zahnarzt gesagt, ist egal, ob ich was fühle, mach einfach. Und der Zahnarzt war ein bisschen verstört. Luxusprobleme.
Wie sieht es aus mit Bauchfüßer? Wer soll da noch